Herzlich willkommen zum Extra-Tagebuch, heute in Folge 55 und heute auch wie letztes Mal eine etwas andere Folge, denn ich habe ja bereits schon angekündigt, ich werde Conference Speaker und nachdem ich ja noch keine Erfahrung da drin habe, habe ich mir gedacht, ich suche mir einfach mal jemanden, der sich damit auskennt. Hallo Peter Friese, grüß dich.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Erzähl mal, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was treibst du so?
Gerne. Also mein Name ist Peter Friese, ich arbeite bei Google, bin da Developer Advocate / Developer Relations Engineer im Firebase-Team. Und was ich so mache, ist, wenn ich den Leuten von meiner Arbeit erzähle, dann sage ich immer, es ist so eine Kombination aus vielen verschiedenen Dingen. Also einerseits bin ich unterwegs auf Konferenzen und halt Vorträge, aber das ist halt nur ein Teil meines Jobs. Ich nehme auch YouTube-Videos auf, die wir auf unserem Kanal haben laufen lassen. Und ich arbeite viel mit unseren Engineers und mit unseren Produktmanagern zusammen, um denen zu helfen, unsere Produkte zu verbessern, neue Features zu implementieren und die neuen Features, die wir da implementieren, dann halt eben auch in den Markt zu bringen. Das bedeutet dann halt entweder Videos zu machen, Blogposts zu schreiben, Samples zu bauen, wieder auf Konferenzen zu gehen und da Leute zu treffen. Und wenn man es mal so zusammenfassen wollte, dann glaube ich, ist so die Tagline, dass wir sozusagen dieser Mittler sind. Also ich und mein Team, wir sind die Mittler zwischen unseren internen Teams, die die Produkte bauen und entwickeln, und den externen Menschen, die außerhalb von Google unsere Produkte einsetzen, und einerseits erzählen wir denen davon und andererseits wollen wir von denen zurückhören und hören so, wie sie es finden, was ihnen fehlt oder was sie auch gerne mögen oder welche Features ihnen fehlen, welche Sachen nicht funktionieren, Bug Reports oder halt einfach auch nur mal zu hören, so, ey, ich habe versucht, dieses Produkt einzusetzen und die Usability ist schlecht. Das sind alles so Dinge, die wir da tun. Also es ist wahnsinnig divers und super spannend. Kein Tag ist wie der andere und es macht wahnsinnig großen Spaß und es ist nach wie vor der beste Job, den ich bisher jemals gehabt habe.
Es klingt ja sehr gut. Also ich bin ja selber großer Firebase-Fan. aber das weiß man auch, hat man schon in älteren Folgen gehört. Ich habe viel mit Firebase gemacht, nutze das auch immer noch viel. Auch wenn ich jetzt, da kann ich ja vielleicht auch mal einen Bug-Report geben oder ein Usability-Improvement.
Klar.
Dir sagen, mit dem AB-Testing bin ich in letzter Zeit nicht ganz so zufrieden, weil halt doch irgendwie einige Daten nicht immer stimmen. Mm. Also gerade was Purchase-Data angeht, und das, da muss ich mich leider drauf verlassen können. Mm. Deswegen nutze ich in dem Falle jetzt auch meinen Subscription Payment Intermediate Konkurrenten Conversion. Also die sind ähnlich wie Revenue Cat, weil die halt einfach genauere Daten haben. Aber ich meine, trotzdem, auch für andere Apps nutze ich immer noch Firebase. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan und natürlich auch ein großer Fan von Firebase Socken.
ja, ich glaube, da müssen wir mal wieder neue machen. Es gibt drei Editionen von Firebase Socken, die ich kenne. Also diese ganz ursprünglichen Socken, die dieses gelbe Firebase Logo drauf haben mit dem babyblauen Hintergrund. Mhm. Und dann gibt es die Firebase Socken, die so ein bisschen mehr ins Orange reingehen und die dann diese sogenannten Nachos drauf haben. Das sind so diese, naja.
Das neue Logo, richtig?
Nee, das ist noch nicht das neue Logo, sondern es ist im Prinzip noch so dieses alte Logo. Wir haben irgendwann mal angefangen, so diese Nacho-geformten Dreiecks, Squircles oder wie auch immer man die nennt, sozusagen auf unseren Seiten viel zu verwenden. Das war noch vor dem neuen Logo und jetzt gibt's halt das neue Logo und ich habe schon auf einigen internen Veranstaltungen oder auf Veranstaltungen, wo wir mit mit ausgewählten Kunden zusammen getroffen sind, habe ich schon neue Socken gesehen und ich hoffe sehr, dass wir davon mehr bekommen, damit ich die dann auch wieder auf Konferenzen mitnehmen kann, weil du bist nicht der Einzige, der Firebase-Socken liebt. Die gehen echt weg wie geschnitten Brot.
Ja klar, jeder liebt Goodies und so haben wir uns, glaube ich, auch, oder das erste Mal habe ich dich kennengelernt, aber ich glaube, du hast mich nicht wirklich registriert, war auf der AppDevCon in Amsterdam.
Ach ja, genau, ja,
da warst du mit
großen Team angerockt.
Genau, da warst du mit Google natürlich da, mit Firebase und
ja.
Ich habe mir, ich glaube, ein paar Socken und ein T-Shirt abgegriffen. Und ja, dann haben wir uns in späteren Konferenzen, ich glaube letztes Jahr noch auf Swift Heroes und Swift Leads wieder gesehen.
Genau, ja.
Und da dann auch, sag ich mal, ein bisschen mehr in Kontakt gekommen und, sag ich mal, angefreundet. Aber genau. Gut, lass uns mal nicht zu viel jetzt in dem der Einleitung verlieren. Wir haben noch ein ganzes Thema vor uns. ja, wie gesagt, ich habe letztes Jahr ein ziemlich großes Konferenzjahr gehabt. Ich war auf mindestens 6 oder 7 Konferenzen plus WWDC und saß immer wieder im Publikum und habe mir gedacht, komm, so ein Talk halten, das kannst du doch auch. Und irgendwie möchte ich mich auch ein bisschen herausfordern. Also ich weiß jetzt, ich habe schon mal so ein bisschen Public Speaking gemacht, aber halt auch nicht in dem großen Stile wie in einer Konferenz, wo dann so ein paar 100, 200, 300 Leute auf einen drauf gucken, sondern eher so im Uni-Kontext, Bachelorarbeit, also irgendwie 10 Leute sitzen da und gucken zu oder meinem kleinen Meetup hier in meiner Stadt auch mal für ein paar Leute gemacht. Aber nicht so, dass man jetzt irgendwie groß auf der Bühne steht, verkabelt wird, Videoaufzeichnung, all solche Geschichten. Und ja, also ich habe mir gedacht, ich möchte das machen. Wie gesagt, aus der Komfortzone gehen. Mit dem Ding irgendwie so, ja, das kann ich ja auch. Und natürlich ist es halt auch irgendwie gut für Personal Branding und natürlich auch Promotion seiner Produkte oder von dem, was man macht. Und ja, man kann natürlich auch der Community was zurückgeben. Also ich lerne ja auch immer viel auf Konferenzen und ich bin auch der Meinung, dass ich bestimmt irgendwas sagen kann. Und ja, so bin ich dann auch zu meinem Konferenzthema gekommen, dass ich gesagt habe, okay, habe ich natürlich ChatGPT für eigentlich mal gefragt, weil ich auch erstmal so, weißt du, wenn man selber die ganze Zeit sich mit so einem Thema beschäftigt, dann denkt man so, ja, das weiß ja jeder und so. Man ist dann irgendwie, man redet sich klein und sagt, weiß ich nicht, kann ich darüber reden? Und dann habe ich mit ChatGPT einfach mal so geredet, so was könnte ich denn machen? Und dann meinte ChatGPT, ja, du kannst doch über App-Clips reden. Habe ich gesagt, stimmt eigentlich.
Ja, das ist total cool.
Ja, weil halt auch ich natürlich viel mit ChatGPT, gerade jetzt vor Cursor, viel entwickelt habe, so dass ich da halt viel auch, ich meine, der kennt ja Kontext aus anderen Konversationen und weiß, wer du bist und was dein Business ist. Und dann hat er sofort gesagt, ja, das kannst du auch machen. Habe ich gedacht, ach ja, stimmt, mache ich. Gute Idee. Und dann kam es bei mir so, dass ich dann mal geguckt habe, wo gibt's Call for Papers, also CFP. Und habe einfach mal, ich glaube, irgendein Newsletter, da stand drin, hier MDev Camp. Kenne ich selber nicht. Kennst du die Konferenz?
Nee, ich habe von der auch tatsächlich aus, also entweder hast du das in meinem Newsletter gelesen oder in dem Swift Tooling Newsletter, da ist es erwähnt worden. Und da habe ich es auch zum ersten Mal davon gehört und ich habe selber so eine eigene Liste von Konferenzen, da habe ich dann gleich mit aufgenommen und hatte auch selber überlegt zu submitten, aber ich habe den Zeitpunkt verpasst leider.
Ja, und ich habe submitted und eigentlich mit dem Gedanken, so ja, wird wahrscheinlich nicht angenommen. Und ich glaube, eine Woche später oder zwei kriege ich die Mail, ja, du wurdest angenommen. So, du stichst heraus aus allen Einsendungen, top 40%. Ich denke so, okay. Vielleicht ist es auch, ich weiß, vielleicht sind die Talks, die Einreichungen auch eher nicht UI-lastig gewesen und dann haben sie sich vielleicht irgendwas gesucht, um dem Ganzen ein bisschen in, sag ich mal, ganze Konferenz ein bisschen abzurunden. Aber ja, so genau weiß ich es auch nicht.
Ja, Glückwunsch überhaupt erstmal. Also ich finde, es ist ein total großer Schritt, ne? Also ich sehe das ja immer wieder. Also ich bin auch viel auf Konferenzen unterwegs, aber halt hauptsächlich sozusagen, wenn wir da selber präsentieren, also entweder wenn ich selber einen Talk habe oder wenn wir da sind, weil wir, keine Ahnung, eine Walk-in-Klinik haben, so wie das letztes Jahr auf Swift Leads war, da war ich zusammen mit meinem Kollegen Rosario und wir haben dann halt uns mit Leuten zusammengesetzt und haben uns angehört, welche Fragen sie bezüglich Firebase haben und haben dann sozusagen direkt hands-on im Code mitgeholfen und so. Also das war auch super cool. Und ich sehe das immer wieder, wenn du auf Konferenzen bist und dann erfreulicherweise ist es ja so, dass die Konferenzen vermehrt darauf achten, auch immer neue Gesichter in die Riege der Speaker mit aufzunehmen. Und die Leute, die zum ersten Mal sprechen, sind natürlich nervös und haben viele Fragen und so. Und aber es ist immer so, dass die Leute dann echt super abliefern. Also ich bin jedes Mal wieder beeindruckt und ich denke oft so, oh Mann, ich weiß nicht, ob mein erster Vortrag so gut war wie der von dieser Person da. Und manches mag vielleicht auch daran liegen, dass viele Konferenzen solche Speaker-Trainings anbieten und sagen, hey, wenn du First-Time-Speaker bist oder noch am Anfang deiner Speaker-Karriere, dann bieten wir hier so ein Coaching an, dass dann erfahrene Speaker sich einfach mal deinen Vortrag anhören und dann Feedback geben. Ne? Und das ist ja super hilfreich.
Ja, und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich dich hier ein bisschen heranziehe, weil du nicht nur auf Konferenzen unterwegs bist, sondern auch schon mehrmals einen Vorvortrag gehalten hast, richtig?
Genau.
Wie oft hast du schon einen Vortrag gehalten?
Das hat jetzt neulich jemand gefragt und ich habe ich habe dann einfach mal so eine Zahl in den Raum geworfen, weil ich das wirklich echt nicht mehr weiß. Es gab mal so eine App, die nannte sich Lanyard, also genauso wie hier dieses Benzel, mit dem du dir deinen Badge umhängst auf einer Konferenz. Und da habe ich alle meine Konferenz-Talks eingetragen und die sind dann irgendwann halt out of business gegangen und dann meine Daten damit dann auch in Orkus gegangen und ich so, oh nee, schade.
Ist auch eine wirklich kleine Zielgruppe, glaube ich.
Ja, das stimmt, aber witzigerweise, also zwei der Leute, die da dran gearbeitet haben, sind echt bekannte Leute hier zum Beispiel. Der eine Engineer, der da dran gearbeitet hat, ist Jake Archibald, der hat in Chrome DevRel gearbeitet und der andere ist Simon Willison und der ist der Typ, der irgendwie auf seinem Blog scheinbar jeden Tag darüber schreibt, wie er mit LLMs arbeitet und der dieses Dataset-Tool gebaut hat und so und die sind ja jetzt nicht so ganz unbekannt. Naja, egal. Also zurück zu deiner Frage. Ich glaube, es muss irgendwie so über 100 sein. Also es ist nicht ganz unerheblich.
Was über 100 hast du über 100 Mal?
Ja, wow. Würde ich sagen. Also über 100, also jetzt nicht, also alles zusammen genommen, wo, sagen wir mal, mehr als 5 Leute zusammen waren. Ja? Also alles, wo ich auf Meetups war, alles, okay. wo ich auf einer Konferenz war, alles, wo ich, aber jetzt keine Videos eingerechnet. Ne? Also irgendwie, wenn du jetzt meine Videos noch mit einrechnen würdest, dann wären wir definitiv weit über 100. Mhm. Aber so allein so, ich stehe irgendwo vor einer Gruppe von Leuten und die gucken mich an. Im echten Leben. Ich kann in deren Gesicht gucken oder auch nicht, je nachdem, wie die Bühnenbeleuchtung ist. Und es gilt, ne? Ich muss liefern.
Ich hoffe ja, die Bühnenbeleuchtung ist stark genug, so dass ich einfach nur in das gleißende Licht gucke und weniger aufgeregt dadurch bin.
Aber ich muss dir sagen, also zum Thema Aufregung, ne?
Lass uns zur Aufregung später reden, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Aber mich würde mal interessieren, was hat dich initial bewegt zum jetzt öffentlich sprechen, aber halt auf einer Konferenz, nicht jetzt in Meetups oder bei euren Developer-Videos. Das musst du ja tun, sag ich mal. Ja. Das ist ja dein Job. Dafür wirst du ja bezahlt.
Genau, also Wie ich reingekommen bin, ist im Prinzip eine Geschichte, die sich am Anfang irgendwie so anhört wie, da ist was schiefgegangen, ja, und es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Also ich habe früher bei Lufthansa gearbeitet, bei Lufthansa Systems, und ich wollte damals auf eine Konferenz gehen, die gibt's heute noch, die nennt sich OOP und die findet in München statt. Und
was ist OOP? Object Oriented Programming? Or?
Genau, da kommt es her. Ne? Also die haben damals, ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, 30 Jahre oder so. Und die haben den Namen genau deswegen gewählt, heißen aber immer noch so, obwohl OOP jetzt gar nicht mehr so der heiße neue Scheiß ist. Aber wenn man sich den Namen gebildet hat, dann bleibt man halt dabei, denke ich mal. Und ich wollte damals hingehen, als ich bei Lufthansa gearbeitet habe, und habe meinem Chef gesagt, ich möchte hingehen. Und die Konferenz, das war damals so frühe 2000er, irgendwie so, keine Ahnung, 2004, 2005 rum oder so irgendwas. Und die Konferenz hat ja auch Geld gekostet, ja, irgendwie war nicht so ganz billig. Ich glaube, die Tickets haben vielleicht 1.000 Euro oder sowas gekostet. Und ich bin zu meinem Chef gegangen, meinte so, ja, will ich hingehen? Und er so, ja, nee, tut mir leid, kannst du nicht hingehen. Ich so, warum? Und er so, ja, also es liegt nicht an dem Preis für das Ticket, das könnten wir zahlen. Es liegt ja auch nicht an dem Preis fürs Hotel, das könnten wir auch zahlen. Und es liegt erst recht nicht am Preis für den Flug, weil wir sind ja Lufthansa, wir schicken den sozusagen für echt wenig Geld dahin. Sondern es liegt an den Opportunitätskosten. Ja, das bedeutet, du bist jetzt sozusagen für eine ganze Woche, also es war eine ganzwöchige Konferenz, du bist für eine ganze Woche nicht da und kannst nicht im Projekt arbeiten. Und das hat mich so geärgert damals, dass ich gesagt habe, so, also jetzt gucke ich, dass ich irgendwie doch auf diese Konferenz gehen kann. Ich finde irgendwas. Und wir haben damals in dem Team, wo ich gearbeitet habe, haben wir mit Model Driven Software Architecture gearbeitet, MDA, wo du im Prinzip halt so UML-Diagramme in deinem UML-Tool zeichnest und dann mit einem Generator dir den Code hinten raus erzeugst. Weil damals war Enterprise Java Bean sozusagen der heiße neue Scheiß und das war echt ganz schön umständlich alles. Also da hast du dir die Finger wund programmiert, um irgendwie so eine einfache Sache zu machen, und dann sind da ein paar Leute auf die Idee gekommen, gut, dann bauen wir halt Generatoren, um das irgendwie alles einfacher zu machen. So, und wir haben damals einen Open-Source-Generator verwendet, der nannte sich Andromeda, also Andro-MDA, ne, eine Anspielung auf dieses MDA, Model-Driven Architecture-Kürzel. Mhm. Und ich hatte dann irgendwann, weil es Open-Source war, habe ich angefangen beizutragen. Ich war Contributor. Und dann habe ich, nachdem ich mich so darüber geärgert hatte, dass ich nicht auf die Konferenz gehen dürfte, dann mit dem Lead Engineer gesprochen, der halt eben ein Berater aus Deutschland war. Ne? Und ich meinte so, hier, Matthias, sag mal, hättest du Interesse daran, mit mir gemeinsam einen Vortrag zu halten auf der OOP? Und der so, ja klar. Ja, weil es ist irgendwie völlig offensichtlich, dass wenn du freiberuflicher Berater bist und dein Einkommen davon abhängt, dass du Aufträge ranholst, dass du natürlich zubeißt, wenn irgendjemand von einer großen Firma sagt, hey, hast du Interesse, mit mir einen Vortrag zu halten? Das demonstriert ja sozusagen, dass die Firma diesen Generator einsetzt. Ne? So, und das heißt, wir haben dann uns ein Thema überlegt, haben gezeigt, wie wir bei Lufthansa in diesem Team diesen Generator einsetzen, haben einen Vortrag eingereicht, der ist auch angenommen worden, weil der Matthias halt irgendwie sozusagen schon ein bekanntes Gesicht in der Szene war, schon oft dort gesprochen hat. Und ich bin sozusagen in dem Moment so der Trittbrettfahrer gewesen. Und habe das erste Mal so auf einer großen Konferenz dann einen Vortrag gehalten. Und das ist eine Multi-Track-Konferenz. Also auf der Konferenz sind, keine Ahnung, ich würde vermuten, irgendwie so zwischen 500 und 1000 Leuten, irgendwie sowas von der Größenordnung. Und der Raum, wo wir den Vortrag gehalten haben, das war damals irgendwie auch so um die Größenordnung 50 Leute oder sowas. Ne? Mhm. Also es war schon schön gefüllt. Und für jemanden, der das erste Mal vor so eine Mannschaft tritt und dann was erzählen muss, schon einflößend. Aber ich war ja nicht alleine da, sondern habe im Prinzip dann ja jemanden gehabt, der mich an der Hand genommen hat, und deswegen war es sozusagen relativ schmerzlos. Und interessanterweise, das ist auch der einzige Vortrag meiner Karriere, wo ich die Folien sozusagen Wochen, bevor wir den Vortrag gehalten haben, schon fertig und eingereicht hatte, weil die auf der Konferenz nämlich so damals noch so einen Folder rausgegeben haben. Das heißt, wenn du als Teilnehmer dann sozusagen in den Raum reingelaufen bist, dann lag dann vor dem Raum so auf einem Tisch so die ausgedruckten Folien in so einem DIN A4-Folder und dann kannst du dir mit Notizfeldern, dann kannst du dann irgendwie sozusagen schon mal durchblättern und dann irgendwie dir Notizen machen. Und ich glaube, viele Leute haben dann einfach dieses Ding einfach mitgenommen und sind gar nicht in den Vortrag gegangen, wenn sie sozusagen nicht so super interessiert waren an einem Vortrag, ne? Aber ja, das war wirklich ja faszinierend,
gut, wie das war damals ja
alles so gelaufen ist.
Die Zeit vor Livestreams und auf YouTube packen und
absolut.
Verstehe. Okay. Also da haben wir schon mal jetzt, weil das haben wir ja hier in den Show Notes stehen, wo hast du den gehalten, den ersten Talk, richtig?
München.
Und genau. Motivation dahinter. Ich hatte eigentlich gedacht, die Motivation wäre eine andere, aber gut, die ist auch interessant. Auf die bin ich in meiner.
Was hast du gedacht?
Vorher Recherche. Naja, ich meine, das ist so dieses der Community zu was zurückgeben oder irgendwie Kontakte knüpfen, Personal Branding waren so meine Ideen, die ja viele auch machen oder ja. Aber dass du sozusagen einen Hack gefunden hast, wie du deine Firma dazu bringst, dich auf die Konferenz zu schicken, ist natürlich auch ein valider Grund und ja, auf jeden Fall witzige Idee. Aber den Talk, der wurde wahrscheinlich nicht aufgezeichnet, oder?
Nee, der wurde nicht aufgezeichnet. Und ich habe auch im Vorfeld nochmal versucht rauszufinden, ob es noch irgendwo irgendeine Spur davon gibt. Ja, also so nach dem Motto, die Webseite von der Konferenz oder so. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Ich kann im Nachgang nochmal gucken, ob ich vielleicht doch noch mit genauerer Recherche nochmal was rausfinden kann, weil es mich auch selber interessiert. Und dann schicke ich dir den Link, dann können wir das mal in die Show Notes packen, dass wenigstens mal so der Titel und vielleicht noch irgendwie das Abstract zu sehen ist. Aber eine Aufzeichnung gibt es davon absolut nicht, nee.
ja, das weiß ich noch gar nicht. Ich denke mal, die werden das aufzeichnen auf der Konferenz. Hoffe ich doch mal, gehe ich mal von aus.
Das ist mittlerweile eigentlich Standard.
Mhm. Jetzt würde mich nochmal interessieren, einfach zu den Beweggründen oder Hintergründen zu dir. Bist du eher ein introvertierter oder extrovertierter Mensch?
Ja, das ist total witzig, weil ich würde mich, also ich habe mich lange Zeit als introvertierte Person gesehen und es gibt eine ganz, ganz interessante Geschichte dazu. Ich kann mich noch wirklich bildlich daran erinnern, wie das früher gewesen ist, als ich bei meinen Eltern zu Hause gelebt habe und noch zur Schule gegangen bin. Da hat meine Mutter irgendwann, da muss ich irgendwie, keine Ahnung, 7 oder 8 Jahre alt gewesen sein, hat sie gesagt, hier, geh zum Metzger, kauf ein. Und ich habe mich damals nicht getraut, dann mit den Leuten da zu sprechen. Das heißt, sie hat mir einen Zettel geschrieben und ich habe den Zettel sozusagen über die Theke gereicht, wortlos. Dann sozusagen die Waren dann zusammengepackt bekommen. Und eines Tages meinte sie dann so, hier, du kannst dir auch, wenn du möchtest, kannst du dir eine Fanta kaufen. Ne? Irgendwie da bei denen gab es dann auch so ein Regal, wo die Fanta stand. Und ich habe das nicht hingekriegt, sozusagen hinzugehen, zu sagen, so, hier ist der Zettel, mich umzudrehen, in dieses Regal mit den Getränken zu greifen, die Fanta rauszuholen und die auf die Theke zu stellen und dann sowas zu sagen wie, und das auch bitte noch. Habe ich nicht hingekriegt. Also so, ne, und im Bus immer hinten sitzen, damit ich im Blick habe, was so vor sich geht. Und
aber Moment mal, im Bus hinten sitzen die coolen Kids, die sind meist extrovertiert.
Nee, für mich ist es hinten sitzen, damit ich nichts im Rücken habe und nicht irgendwie denke, wenn jemand hinter mir lacht, die lachen mich aus, weißt du?
Okay, verstehe.
Genau, also so, da komme ich her. Und es ist heute auch noch so, wenn ich irgendwo in einen Raum komme und habe jetzt keine Rolle inne, sondern bin einfach als ich da, als normale Person. Und ich kenne da vielleicht auch niemanden, dann muss ich mich immer noch überwinden und sagen so, okay, ich gehe jetzt und versuche mal irgendwie mit jemandem in Kontakt zu kommen und einfach mal zu reden. Es fällt mir mittlerweile einfacher, also viel, viel einfacher.
Ich muss aber auch sagen, so habe ich dich kennengelernt. Das war auch so, man braucht eine Sekunde, mit dir warm zu werden. Irgendwie. Du bist dann auch so kurz verschlossen, bis du dann irgendwie warm wirst.
Ja, also, genau.
Da dich in Erinnerung.
Genau, und auf viele Menschen kann das irgendwie abweisend wirken, was halt absolut nicht so gemeint ist, ne? Und deswegen, glaube ich, würde ich jeden ermutigen, der jemanden sieht, der so dasteht und einsam und verloren dasteht, vielleicht einfach mal hingehen und irgendwie eine Unterhaltung anfangen. Ne? Kann ja irgendwie was ganz Einfaches sein, so nach dem Motto, hey, hast du irgendwie, warst du in dem und dem Vortrag oder sowas, ne? Irgendwie. Und dann ist die Antwort vielleicht ja oder vielleicht nein, ne? Und dann, je nachdem, kann man sagen, in welchem warst denn du? Ja. An sich dann sozusagen das Gespräch eröffnen, ne? Ja.
Jetzt, also einerseits hast du ja, wie ich jetzt erfahren habe, Spaß am Reden. Also du aber das ist auch irgendwie eine Herausforderung für dich, richtig?
Mittlerweile nicht mehr. Ne? Also, und es ist auch so, auf eine Bühne zu gehen, ist halt was ganz anderes. Ne? Also dann schalte ich eh nochmal um und bin irgendwie auch in einer anderen Rolle. Ne? Also das ist, früher war es vielleicht eher so, dass es für mich anstrengender war, auf eine Bühne zu gehen und einen Vortrag zu halten. Aber mittlerweile ist es auch wirklich so, dass es mir echt einen Heidenspaß macht. Ja, also insbesondere, wenn ich ein Thema habe, was ich gut finde und wenn ich gute Folien habe und mit den Folien irgendwie ein paar lustige Sachen gemacht habe und mich darauf freut zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Okay. Also das ist schon, also ich würde sagen, es ist wirklich eins der Highlights meines Jobs, dann auf eine Bühne zu gehen und den Leuten was zu erzählen und zu sehen, wie sie darauf reagieren.
Okay, dann würde ich noch eins anknüpfen. Wie, wenn du jetzt schon sagst, Folien, Vorbereitung, wie perfektionistisch bist du?
Okay, so. da kann ich mal erzählen, wie es bei der letzten Konferenz gelaufen ist, also bei den Swift Heroes. Da habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema Swift UI Environment. Und ich habe mich mit dem Thema schon lange, lange auseinandergesetzt, ja, und habe gedacht, so, da müsste man mal drüber reden. Und war also gut in der Materie drin und habe aber in der Vorbereitung, ich habe immer gedacht, oh ja, irgendwie dann und dann musst du anfangen, deine Folien zusammenzubauen und die Beispiele und so weiter und so fort. Und dann staut sich natürlich auch auf der Arbeit irgendwann so die ganzen Themen an. Und wir hatten wir haben im ersten Halbjahr halt zwei große Konferenzen, die Cloud Next und danach kommt die Google I.O. Und ich hatte für beide halt Sachen vorzubereiten. So, und dann war das so, dass zuerst die Cloud Next war und da musste ich was fertig machen und dann habe ich alle anderen Sachen schleifen lassen, bis das fertig war. Dann war Google I.O., also Google I.O. kommt jetzt noch in zwei Wochen, aber ich musste mein Zeug halt zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben und die haben dann gedrängelt. Dann habe ich alle anderen Sachen schleifen lassen und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich mich wirklich hinsetzen, um meine Folien zusammenzubauen, weil, das war am Donnerstag, nächsten Dienstag muss ich einen Vortrag halten. So, das heißt, ich habe also innerhalb von übers Wochenende und dann während der Konferenz noch meine Folien zusammengebaut und die Beispiele gebaut. Also ein Großteil der Beispiele ist tatsächlich mit Vibe-Coding entstanden. Ja, also ich habe sozusagen Cursor und beziehungsweise Alex Code habe ich gesagt, Alex Sidebar.
Also das hier. War jetzt dieses Jahr.
Das war dieses Jahr, genau. Ja, okay. Und dann habe ich gesagt, so, Alex, bau mir diese Demo, ich brauche Folgendes, ich will Folgendes demonstrieren. Und dann, während das Ding da geschrubbt hat, habe ich an meinen Folien weitergebaut. Und dann war es dann so, an dem Morgen des zweiten Tages, da hatte ich meinen Vortrag, da bin ich extra früh aufgewacht, um 6, schnell aufgestanden, alles fertig machen und noch ein bisschen an den Folien arbeiten. Und ich wollte dann, habe ich gesagt, okay, du musst rechtzeitig da sein, weil ohne dich fängt die Konferenz nicht an.
Du hattest die in der Früh den Vortrag.
Genau, 9.30 Uhr. So, und ich so, okay, dann fahre ich jetzt irgendwann mit dem Taxi rüber, damit ich sozusagen noch eine Stunde vorher auf jeden Fall dort ankomme. Bin also runter, habe währenddessen mit der Taxi-App habe ich versucht, ein Taxi zu hailen, aber keiner der umliegenden Fahrer wollte mich nehmen, keine Ahnung, aus welchem Grund. Und ich so, okay, dann muss ich jetzt doch mit der Metro fahren. Dann bin ich mit der Metro runtergefahren und während ich runtergefahren bin, dachte ich so, scheiße, ich habe hier irgendwie für ein Kapitel habe ich noch gar keine Folien, die wollte ich ja jetzt eigentlich in der halben Stunde bauen, die ich noch hatte, während ich die ich mir durchs Taxi erkauft hätte, ne? So, und dann dachte ich, okay, keine Folien, was mache ich? Dann mache ich den Teil als Live-Demo. was sich einfach auch ganz gut geeignet hat. Ne? Und dann habe ich sozusagen eine Intro-Folie für das Kapitel gebaut und dann bin ich in der Konferenz angekommen, runter in den Saal gegangen. Das ist da in so einem Multiplex-Kino ist das stattgefunden. Ein richtig geiler, großer Saal, Single-Track-Konferenz. Alle Leute sind da. Richtig cool und habe mich verkabeln lassen und dann alles ausprobiert und so, alles gut. Und dann ist ja immer noch ein bisschen Zeit und dann, es fängt auch nie richtig pünktlich an, ne? Also das ist zumindest bei Swift Heroes so. Ich weiß nicht, ob es
an der Mentalität liegt. Ne? Südeuropäische Mentalität. Das ist hier in Portugal nicht anders. Da gehört genau. Zum Spätkommen zum guten Ton.
Genau, und dann wirst du ja da sozusagen auf Swift Heroes läuft so, dass du sozusagen so am eingeführt wirst. Ne? Stefano sagt dann so, ja, wir freuen uns total, irgendwie Peter hier zu haben, erzählt noch ein bisschen was, interviewt mich dann kurz, dann wird so ein Intro abgefahren und dann applaudieren die Leute und dann fängt der Vortrag an. Und du hast, und auf der Konferenz gibt es so einen Confidence-Monitor, wo du halt sehen kannst, so, also sozusagen dieser Monitor, der am Boden ist, wo du sehen kannst, so, was ist meine Folie? Und da ist auch ein Timer drauf, der dir sagt, wie viel Zeit du noch hast. Mhm. So, und das war ein Vortrag, glaube ich, 40 Minuten oder 45 Minuten oder irgendwie sowas. So, und dann am Anfang war der Timer noch nicht an und dann irgendwann haben sie ihn angeschaltet und da war ich so kurz vor der Hälfte meines Vortrags und es hieß so, es sind noch 20 Minuten übrig und ich so, okay, jetzt muss ich mein Timing ein bisschen ändern und habe dann die ein bisschen angezogen im Tempo und dann kam noch diese Live-Demo-Geschichte und alles lief super, ja, und es war auch wirklich so, dass ich an keinem Punkt des Vortrages irgendwie gehangen habe und alles lief perfekt, weil es ja alles noch super frisch war sozusagen, ne, weil ich irgendwie das Zeug ja innerhalb der letzten 3 Tage sozusagen gebaut hatte und dann war ich sozusagen auf der letzten Folie, alles lief super, letzte Folie und ich so, okay, und wenn ihr irgendwie noch in Kontakt mit mir treten wollt, dann hier sind die Links, hier ist ein QR-Code, um euch das Content-Bundle für den Vortrag runterzuladen und in dem Moment ist der Timer auf 0 runtergefallen. Ich so, krass, wie krass ist das, ja, also ich habe irgendwie sozusagen eine Punktlandung hingelegt mit diesem Vortrag, der sozusagen ganz frisch zusammengebaut war und den ich auch im Prinzip gar nicht wirklich vorher rehearsed hatte, ja, also zu deiner Frage, wie krass bereitest du dich vor? Ich habe, glaube ich, keinen einzigen meiner Vorträge vorher rehearsed. Also es läuft immer so, dass ich irgendwie das Zeug zusammenbaue und mich dann hinstelle und sage, okay, ich guck, was auf der Folie steht und dann fange ich an zu reden.
Okay, also das beruhigt mich einerseits ein bisschen, aber andererseits ist es auch, natürlich, ich bereite mich jetzt schon grob 3-4 Wochen vor und habe noch mal 3-4 Wochen vor mir. Aber ich möchte mich natürlich besser vorbereiten als das, was du da letztes Mal abgeliefert hast. Also ich habe es nicht gesehen, weil es war wahrscheinlich...
Es gibt eine Aufnahme davon.
Perfekt abgeliefert, aber ich meine, du hast es ja auch schon 100 Mal gemacht. Und da stellt sich natürlich dann auch irgendwann, ich meine, du kannst improvisieren, du weißt, was auf dich zukommt. Ist natürlich viel einfacher dann. Aber mich würde interessieren, ist dir bei Talks, die du früher mal gehalten hast, also bei einer deiner ersten Mal so eine richtige Panne passiert?
Ja. Ja, also das war ein Vortrag, den ich in London gehalten habe für so eine Computing Association, also sozusagen so einen, wie sagt man dazu, so ein Verein im Prinzip, ne? Also so wie sozusagen das lokale Chapter vom Verein für Informatik sozusagen, ne? Ich weiß nicht, wie die in England heißen, British Association for Computing Machinery wahrscheinlich. Und die hatten mich eingeladen. Damals war das auch noch das Thema modellgetriebene Softwareentwicklung, habe ich es drüber erzählt. Und ich arbeite eigentlich meistens mit Keynote, wenn ich meine Folien baue. Und damals auch. Und ich hatte dann in meinen Folien noch solche Marker reingesetzt und anstelle von Notizen reinzusetzen, so nach dem Motto, hier musst du noch was machen, habe ich so richtig krasse, dicke grafische Elemente reingesetzt, ne? Irgendwie so ein rotes Dreieck, so als Ausrufezeichen, damit ich sozusagen schon in der Übersicht sehe, hier muss ich noch was machen. Und da war es tatsächlich so, dass ich keine Zeit hatte, um die Folien fertig zu bauen. Ich wusste das aber irgendwie nicht mehr, aus irgendwelchen Gründen. Und dann halte ich den Vortrag und dann zack, kommt irgendwie eine von den Folien, wo ich mir noch so einen Marker reingebaut hatte, so nach dem Motto, hier, und da steht dann auch noch so krass drin, hier musst du noch Folgendes machen. und dann auch noch auf Englisch, ja. Also irgendwie, wo die Audience irgendwie so voll sehen konnte, was da los war. Und nicht einfach so einfach krass weiterreden, einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre und sozusagen die Tonspur liefern zu dem, was du da eigentlich sagen willst, ja.
Ja.
Auch wenn die Folien irgendwie nicht fertig sind. Also das ist mal so das Peinlichste gewesen, was passiert ist. Und dann war es mir bei einer anderen Konferenz mal ein technisches Problem passiert. Und zwar war das auf einer Software und Support Konferenz, genau, das, also Software und Support ist der Verlag, der die organisiert, und es muss eine JAX oder eine WJAX gewesen sein. Und damals war mein Thema nicht modellgetriebene Softwareentwicklung, sondern Cross-Platform Mobile Development. Und ich habe damals einen Überblick gegeben über all die möglichen Cross-Platform Frameworks, die es damals gab. Und das ist echt auch jetzt schon ein paar Jahre her. Und ich habe dann zu allen halt eine Demo gegeben. Das heißt, ich habe halt gezeigt, so hier ist Dreamweaver und so funktioniert es. Und hier ist Sencha Touch und so funktioniert es. Hier ist Titanium, hier ist Xamarin und hier sind alle möglichen Sachen. So, und ich hatte alle diese Entwicklungsumgebung sozusagen vorher schon gestartet und meine Folien und so weiter und so fort. Und am Ende vom Vortrag denke ich so, meine Fresse, warum ist es so langsam irgendwie? Das ist doch sonst alles Stelle. Und dann stellte sich heraus, ich hatte total vergessen, den Computer an Strom anzustöpseln. Und der war sozusagen so kurz vor Ende. Und hat natürlich dann sozusagen hat die CPU gedrosselt, damit noch über die Runden kommt. Ne? Und ich so, oh Mann, irgendwie. Aber echt, ich hatte glaube ich noch 10%. Ne? Aber es ging gerade noch so gut. Und seitdem bin ich immer so, egal, ich habe jetzt eine M1-Maschine, das sollte ja irgendwie alles kein Problem mehr sein. Aber trotzdem, ich stecke meinen Computer immer an Strom, kontrolliere das, damit sowas nicht wieder passieren kann, weil es ist einfach nur ärgerlich.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den ich. Da werden ja bestimmt hoffentlich ein MagSafe-Kabel oder USB-C
Power-Adapter haben. Das ist eigentlich immer da. Ne? Die Konferenzen sagen oft so, ja, bring deine Adapter mit und so weiter und so fort, aber eigentlich haben die alles immer vor Ort.
Mhm. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, wir überspringen hier auch immer ein bisschen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie wir Vorbereitung. Ja, das heißt, ich habe mir das Dinge aufgeschrieben, wie du dich vorbereitest, und dann erzählst du mir davon, dass dein letzter Talk eigentlich quasi ohne Vorbereitung, wenig Vorbereitung.
Ja, also wie gesagt, der Hintergrund ist einerseits, ich bin da ja in dem Thema drin, ne? Also ich habe da ja halt irgendwie schon monatelang mit dem im Thema gearbeitet und weiß, worum es geht. Ich konnte halt eben auch von einem anderen Vortrag Sachen wiederverwenden. Mhm. Ich habe ein gutes Template, ein gutes Keynote-Template, auf das ich immer zurückgreife, wo halt sozusagen schon die Sachen alle so designt sind, wie ich will. Zum Beispiel, wenn ich eine neue Folie habe, wo drin steht, eine neue Folie für Code, dann steht in der Folie drinne, um den Code hier einzufügen, bitte folgendes Theme in Xcode verwenden und folgende Schriftart. Und dann weiß ich schon Bescheid. Ne? Das ist halt einfach so, du guckst da rein und denkst so, ja, warum schreibt ihr das da rein? Das weißt du, das weiß man doch, aber es ist halt eben schon so, dass ich halt ein spezielles Theme in Xcode habe, was halt genau dafür gemacht ist, dass ich den Quellcode aus Xcode kopieren und in Keynote einfügen kann und dass ich nichts mehr manipulieren muss. Ja, also es sitzt dann und es sieht perfekt aus.
Okay, das ist ein guter Hinweis, da frage ich dich dann nochmal, weil ich jetzt eher mit Screenshots arbeite. Ich weiß jetzt nicht, ob das...
Oh, ja, das würde ich nicht machen. Das wäre meine Empfehlung, definitiv mit echtem Code zu arbeiten. Also ich meine, Screenshots, klar, wenn du irgendwie eine App zeigst, ne? Aber für Code würde ich definitiv immer mit Text arbeiten.
Okay. Ja, viel Code, also mein ganzer Vortrag ist nicht so codelastig. Ich zeige viel... ein App-Clip ist jetzt nicht groß anders zu einer App. Das kennen die meisten. Da ist jetzt nicht irgendwie große Magie dabei. Da werde ich irgendwie 2, 3 Schnipsel zeigen, die interessant sind. Da ist eher Domain-Setup interessant. Was passiert in App Store Connect? und all solche Geschichten. Also da ist, ich will es auch ein bisschen visueller halten und ja, also ich habe schon einiges an Text produziert, aber natürlich will ich es irgendwie nicht so textlastig machen.
Nee, ja, ist auch gut, genau.
Jetzt noch, wie, also wahrscheinlich ist es natürlich bei dir auch arbeitsbedingt, aber wie wählst du Konferenzen aus, wo du ein CFP hinschicken willst?
Das ist eine gute Frage. Also,
weil ich meine, ja, ihr von Firebase, entscheidet ihr das Team intern, hey, wir sollten da hingehen, da ist unsere Kundschaft in Anführungszeichen. Das, ich meine, theoretisch ist ja jeder Entwickler Kundschaft von Google.
Genau, Firebase. Genau. Und das ist auch, wenn ich Freunden, die nicht technisch sind und die keine Softwareentwickler sind, versuche zu erklären, was ich mache, dann sage ich, wenn wir jetzt dein Telefon mal uns anschauen, dann sind allein auf deinem Homescreen wahrscheinlich die Hälfte der Applikationen ist irgendwas von Firebase mit drin. Ja, also auf Android erst recht, weil FCM, also Firebase Cloud Messaging, ist ja sozusagen der Standardmechanismus auf Android, um Notifications auszuliefern. Aber auch auf iOS sind aber echt viele Apps, die die Firebase benutzen. Also Auswahl der Konferenzen läuft bei mir hauptsächlich darüber, wo ich denke, ah, das ist eine gute Konferenz, da war ich schon mal und habe da gute Erfahrungen gemacht. Es war eine nette Community. Ich habe da gute Kontakte mit den Leuten gehabt, die als Teilnehmer da waren. Und die Organisation lief glatt und flüssig. Und wenn es neue Konferenzen gibt, dann probiere ich die auch gerne mal aus. Ja, also oftmals ist es mittlerweile auch so, dass Konferenzen kommen und sagen, hey, würdest du gern kommen und sprechen? Und dann, wenn sich zeitlich einrichten lässt, dann mache ich das auch gerne. Aber ja, es ist jetzt nicht so, es ist nicht so super strategisch, denke ich mal. Also lustigerweise die einzige Strategie, die ich momentan habe, ist eigentlich gar keine Strategie. Aber ich würde momentan nicht unbedingt auf eine Konferenz in den Vereinigten Staaten gehen, weil meine Frau so ein bisschen Sorge hat, dass
ich irgendwie... Ja, und ähnliches, Gedankengänge hatte ich auch. Ich meine, man hört ja von den Horrormeldungen, dass da irgendwelche Leute an der Grenze festgehalten werden. Gut, wird uns zwei jetzt höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil wir sind ja White Boys, sag ich mal, jetzt in dem, die USA ist halt ein bisschen, ich möchte auch nicht in die Situation kommen. Man weiß ja nie, weißt du, es reicht ja nur, dass du irgendwas Blödes mal online irgendwo hingeschrieben hast.
Ja, genau. Du hast
gesagt, Trump ist doof, den mag ich nicht. Wird dir das vorgehalten und dann sagen die entweder, im besten Fall schicken sie dich einfach zurück, im schlechtesten Fall landest du in irgendeinem Detention Camp oder was weiß ich.
Ja, genau. Genau, also ich denke auch nicht, dass es irgendwie ein ernsthaftes Problem wäre, aber es ist schon so, es gibt einem schon so, man denkt drüber nach, ne, an irgendwie. Aber es ist interessanterweise ja eh so, dass die meisten iOS und Swift-Konferenzen außerhalb von den USA stattfinden. Also Deep Dish ist jetzt sozusagen die einzige, die mir einfällt, die als Third-Party-Konferenz sozusagen läuft. Klar, WWDC und alles, was drumherum dann dort passiert, ist dann nochmal was anderes. Aber ja, keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht irgendwie nächstes Jahr, wenn sich das hoffentlich alles ein bisschen beruhigt hat, dann wird es eine andere Geschichte sein. Aber dieses Jahr. Soweit. Oder 4 Jahre noch warten
kann. Ja, das wohl eher. Ich hatte mich ja auch für die WWDC einfach mal geklickt, hier Lottery, und auch im ersten und zweiten Gang nichts bekommen.
Ja.
Und dann irgendwie auch, ja, einerseits ist natürlich cool, ja, Apple Park hier und sonst irgendwas. Und letztes Jahr war ich da, aber halt nicht in Apple Park. Und es war cool. Also mir hat's alles drumherum gefallen und irgendwie die Energy im Silicon Valley und jeder ist irgendwie, jeder interessiert sich für Technik und findet cool, was man so macht und man natürlich viele like-minded people. Aber ja, Dinge ändern sich und ich sehe ja auch viel Brain Drain aus den USA und jetzt Portugal hat viel Zulauf aus USA bekommen und generell Europa, was ich verstehen kann.
Ja, ich habe auch gehört, irgendwie, dass Portugal so auch in der Startup-Szene total heiß ist, ne? Irgendwie, dass da echt
sie haben da hier schon einiges gemacht. Ich bin ja auch aus dem Grund natürlich steuerliche Vorteile nach Portugal. Mhm. Aber das bringt halt auch Probleme mit sich. Also es ist jetzt nicht so, ich meine, hier geht die Schere zwischen Arm und Reich natürlich auch stark auseinander. Portugiesen können sich Porto oder Lissabon nicht mehr leisten. Da explodieren die Mieten auch ins Unermessliche. Und aber ja, es ist ein weltweiter Trend, egal in welcher Großstadt du dich befindest. Es wird einfach unbezahlbar. Ja. Und ja. Gut, aber lass uns nicht zu weit abschweifen. Wir hatten jetzt darüber geredet, wie du Konferenzen auswählst und ein bisschen auch über die Themenfindung. Ich glaube, Themenfindung ist eigentlich ganz klar, man wählt Zeug aus, mit dem man sich gut auskennt. Und ich glaube, du hast dich mit dem Swift UI Environment auch viel beschäftigt, weil du während deines Daily Jobs dich mit dem Swift UI Environment wahrscheinlich beschäftigt hast. Mhm. Ja.
Also um da nochmal so den Hintergrund zu bringen, also als ich im Firebase-Team angefangen habe, das war ungefähr um die Zeit herum, wo Swift UI rausgekommen ist. Und dann habe ich irgendwann damals so in einem Blogpost gesehen, wo irgendjemand gezeigt hat, wie er diese Ringe von der Activity-App nachprogrammiert hat, so, und ich glaube, der hieß damals so Replicating the Activity Rings oder so. Und dann dachte ich immer, das ist eine ganz coole Idee, was nachzubauen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja auch eine gute Gelegenheit, um Firebase mal zur Sprache zu bringen. Und habe dann angefangen zu schauen, kann man die Reminders App mit Swift UI nachbauen? Und habe dann natürlich als Speichermedium und für alles mögliche andere halt Firebase verwendet. Und das Interessante war, damals war das also prinzipiell schon möglich, aber es gab halt ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie nicht wirklich so hundertprozentig replizierbar waren mit Swift UI. Ne? Aber mittlerweile würde ich sagen, du kannst die Reminders-App komplett mit Swift UI nachbauen, so von den Features, die da mit drin sind. Und über die Jahre hinweg habe ich so diese App halt immer weiterentwickelt und dann irgendwann angefangen dazu, so ein Interactive Tutorial mit Doxy zu bauen. Und wir haben eine eigene Blog-Serie, wo eine Kollegin von mir das Ganze dann für Android nachgebaut hat. Und wir arbeiten an einer Serie, wo wir das Ganze als Videos und alles nochmal machen wollen. Und genau, und so kam halt diese Beschäftigung mit Swift UI. Und Swift UI ist halt, brauchen wir ja gar nicht lang nachzudenken drüber, halt viel besser dafür geeignet, Beispiele zu bauen für eine Technologie wie Firebase, weil das UI halt viel einfacher zu bauen ist als alles, was du irgendwie mit UIKit bauen kannst, ja, und weil es halt sozusagen durch diese deklarative Natur relativ stark vorgegeben ist, wie sowas auszusehen hat. Wenn du mit UIKit was baust, keine UIKit-App ist wie die andere in puncto, wie die UI-Elemente gebaut werden. Ja? Also an Swift UI sind sie alle einigermaßen gleich. Ja, also da gibt es keine großen Überraschungen. Ne?
Ja, aber
also
wenn du dich an
Architektur,
an die Standards hältst, ich meine, du kannst schon crazy stuff auch in Swift UI machen. Du musst es nur wollen.
Ja.
Ja, und wir hatten auch kurz darüber geredet, ich meine, jetzt nach deinem letzten Talk auf Swift Heroes, dass du KI für die Vorbereitung nutzt. Während du deine Folien schreibst, lässt du die KI-Beispiele basteln. Ja. Aber bist du auch so in außerhalb des Code, also dass du ja irgendwie deinen Talk der AI fütterst und sagst, hey, wie findest du das? Was könnte man besser machen? Oder?
Ja, also ich habe Also viel, viel passiert noch in Handarbeit. Ne? Also die Folien baue ich derzeit alle mit Hand. Aber ich habe zum Beispiel auch auf der Swift Heroes habe ich meinen Talk dann, als sozusagen die Struktur so einigermaßen klar war, habe ich den gesamten Talk als PDF-Datei exportiert und habe die dann in Gemini reingeschmissen und habe gesagt, so, kannst du mir mal bitte ein paar Memes vorschlagen, die ich hier verwenden kann? Dann hat das Ding irgendwie ein paar Memes vorgeschlagen und ich so, ist ja ganz interessant. Und dann mal noch ein bisschen hin und her diskutiert. Und ich würde sagen, die ganzen Memes, die in dem Vortrag drin sind, die sind tatsächlich in Kollaboration mit Gemini entstanden und die sind durchaus ganz ordentlich geworden. Also nicht die grafische Gestaltung an sich, sondern halt sozusagen welches Meme du verwendest und sozusagen was könnte jetzt der Text sein, der auf dem Meme draufsteht. Ja, und das war schon ganz cool.
Also dann bist du aber jetzt eher so, du machst, da gibt's ja man kann ja seinen Talk sehr seriös gestalten oder lustig. Da bist du jetzt dann wahrscheinlich eher auf der lustigen Seite.
Also der Grund, warum ich gesagt habe, ich baue mal ein paar Memes ein, ist, dass meine Vorträge eher so ein bisschen technisch daherkommen. Ja? Also die meisten Sachen sind halt so, also da ist relativ viel Code-Slides mit dabei oder halt mal irgendwie eine Demo, aber es ist schon eher seriös. Ne? Jetzt bei diesem Vortrag auf Swift Heroes ist dann halt eine Demo, wo ich was zeige und die Demo ist dann so eine Liste von Dingen, die man in Italien niemals machen sollte. Zum Beispiel auf gar keinen Fall die Spaghetti durchbrechen oder auf gar keinen Fall
den Rotwein kalt stellen.
Ja, oder auf gar keinen Fall nach 12 Uhr Cappuccino
Ketchup,
und so.
Ketchup.
Genau, ja, also solche Sachen. Und diese Liste, die ist halt eben auch teilweise in Zusammenarbeit mit Gemini entstanden. Ich hatte selber schon so einen Anfang davon. Ich hatte irgendwie so 3-4 Ideen, wo ich wusste, das will ich auf jeden Fall nicht so hier. Gib mir mal noch mehr Vorschläge. Und dann kamen echt ein paar ganz gute Vorschläge. Das habe ich dann alles eingebaut. Und das ist halt eben auch so ein Fun-Element, der da in dem Vortrag drin ist. Und jetzt muss ich mal überlegen, ich halte den jetzt nächste Woche auf der iOS-Conf in Nordmazedonien, ob ich das einfach so lasse oder ob ich es versuche anzupassen oder ob ich es irgendwie anders mache. Müssen wir mal schauen irgendwie, weil ich hatte halt vorher auch Stefano gefragt, ey, sind folgende Sachen, die ich vorhab, sind die eher offensive oder nicht? Und er so, nee, ist alles super, ist total cool. Die Leute werden sich voll freuen, wenn du irgendwie so auf die Kultur eingehst. Und so war es dann auch.
Ja, bei Italien wüsste ich, wie die Kultur aussieht. Bei Nordmazedonien wüsste ich es jetzt nicht. Was?
Ja, genau, eben. Und wenn man sich unsicher ist, dann lieber play it safe.
Lieber nicht, dass sie nicht von der Bühne jagen.
Genau.
Aber jetzt nochmal, wenn wir so über Folien reden und technisch und so weiter, aber wie findest du so den narrativen Bogen? Also durch Memes und irgendwie, ich meine, natürlich will man irgendwie da sitzen und unterhalten werden, nicht nur irgendwie was, also klar will man lernen, aber man will ja auch unterhalten werden. Und da muss man irgendwie den Middle Ground finden. Also ich zum Beispiel, ich will auch am Anfang so ein bisschen über mich erzählen und dann ich bin iOS-Developer, habe in der deutschen Autoindustrie gelernt und zeig da irgendwie so ein paar Fotos hier von mir in einem Porsche sitzen und einem Audi und ich war auf der WWDC, irgendwie WWDC-Ticket und ich habe Fistbump mit Craig Federighi gemacht und dann will ich das auch nochmal so nochmal präsentieren und halt auch mit einem blöden Keynote-Effekt hier mit so einem Anvil, dass es nochmal so runterdonnert und dann so, ja, ihr könnt es doch mal in groß angucken hier. Und das ist halt ein gutes Foto. Das ist halt, weißt du, da ist ein witziges Foto geworden. Also weil viele Leute halt einfach nur so ein Foto mit Credit Hillary gemacht haben und ich so, ey, ich will Fistbump mit dir machen. Er so, yeah, geil, nice idea. Und das war halt 2016. Auf der WDC, es war wirklich cooler Moment.
Das ist.
Und da war er jetzt auch, da war er schon bekannt, aber natürlich irgendwie so das witzige Image hat er ja da. Irgendwie, oder den Apple Gott-Status hat er ja ein bisschen später gekriegt. Aber jetzt, also vielleicht hast du ja noch was bei anzufügen zu narrativen Bogen. Also
ja, genau. Also vielleicht nochmal zurück zu dem, wie entstehen die Folien eigentlich? Ne? Mhm. Also ich und auch Themenfindung. Ja, also es ist oftmals so, dass ich also du wirst, wenn du dir die ganzen Vorträge, die ich in den letzten paar Jahren gehalten habe, mal durchschaust, dann wirst du relativ wenige Vorträge finden, die halt so Firebase in your face sind, ja. Also es gibt schon so Vorträge, wo ich da auf einer Konferenz gewesen bin und gesagt habe, Firebase for iOS Developers oder sowas, ja. Die meisten Vorträge sind eher so irgendwas über SwiftUI, ne? SwiftUI Components oder SwiftUI Environment oder irgendwas anderes. Und dann im Rahmen des Vortrags gibt's dann halt immer mal irgendwie noch so, und hier habe ich Firebase eingesetzt, also sozusagen eher so mal an der Seite erwähnt. Und die Leute wissen ja auch, und ich sagte es am Anfang, dass ich bei Firebase arbeite, und wenn sie irgendwelche Fragen haben, dann können sie kommen. Und das ist halt auch Strategie, ja, weil einerseits will ich, dass die Leute halt wissen, wo ich herkomme und dass sie wissen, dass sie mit mir reden können. Und andererseits will ich halt jetzt nicht irgendwie so dahin gehen und über ein Thema reden, das vielleicht nicht alle interessiert. Ja, das heißt, deswegen wähle ich das bewusst so aus. Und dann setze ich mich hin und überlege, okay, das Thema ist folgendes, das ist der Title, das ist der Abstract. Und da steht ja dann auch immer schon so ein bisschen drin, was ich zeigen werde. Und oft, meistens schreibe ich diese Abstracts, ohne dass ich schon genau weiß, wie dann die ganzen Demos aussehen und wie der gesamte Vortrag ausschaut. Und irgendwann, wenn ich angenommen worden bin, dann heißt es halt so, okay, jetzt muss es ausgestaltet werden, jetzt muss ich Demos bauen, jetzt muss ich Folien bauen. Und dann gehe ich als allererstes rein in mein Dokument. Ich verwende Craft, um alles zu machen. Und dann gehe ich dann da rein und schreibe in dem Dokument, wo ich mein Title, mein Abstract drin habe, schreibe ich eine Outline rein und sage so, okay, das sind die Ideen, darüber möchte ich reden. Und am Anfang ist es noch so eine wilde Kombination aus einer Outline und Brainstorming, und irgendwann nimmt es so Gestalt an und dann fange ich an, die Sachen so in eine Struktur zu bringen, in eine Reihenfolge, und dann ist es ja auch oft so, du bist irgendwie gerade unterwegs und denkst über was ganz anderes nach und auf einmal hast du die geile Idee, wie du dieses Thema da erklären kannst, ne? Und dann gehe ich dann schnell in mein Telefon, mache mir da eine Notiz, was ich machen will, und irgendwann baut sich dann halt diese Outline auf, und diese Outline nehme ich dann, um die Struktur für die Folien dann zu bauen, und das ist der Narrative Outline sozusagen. Und ich versuche dann halt eben immer so ein wirklich so eine Story zu erzählen von Anfang bis zum Ende, und ich versuche das auch immer anhand von einem konkreten Beispiel zu machen, ja, also irgendeine App, wo ich sage, lass uns mal überlegen, wie wir eine Rezepte oder einen Meal Planner bauen können und dann AI-Features da reinbauen können, ja, und dann hast du eine gute Demo, die optisch ansprechend ist, die kannst du auch am Anfang mal zeigen, kannst sagen so, und das wollen wir bauen, und dann wissen die Leute, was sie erwartet, und dann können sie hoffentlich sich drauf freuen, wie du das alles erklärst, und es ist nicht langweilig, und dann kannst du ins Technische reingehen, und dann kannst du immer wieder Touchpoints haben und sagen, okay, jetzt haben wir uns angeschaut, wie wir dieses Feature hier implementiert haben, jetzt gucken wir uns nochmal schnell eine Demo an, wie das da funktioniert, und dann geht's auf zum nächsten Thema, dann machst du wieder einen Sketch, wie das aussehen soll, tauchst ab in, wie es implementiert wird, zeigst die Demo nochmal, ne? Also so ähnlich wie Apple das auch immer macht, oder was, ich glaube, das ist eher so eine amerikanische Art, jetzt nicht unbedingt Apple-typisch, aber eher amerikanisch. Du sagst den Leuten zuerst, was du machen willst, dann machst du es, und dann sagst du ihnen, was du gemacht hast. Ja, also dieses Thema anreißen, Thema erklären, Thema zusammenfassen. Ja,
ja, das kennt man auch gerne von Apple Keynotes. Das genau. Will ich auch machen. Also auf jeden Fall erstmal mich kurz vorstellen, dann einen Überblick geben, was auf uns zukommt. Dann abhalten, was ich mache, und natürlich auch an meinem Beispiel, an dem, was ich gebaut habe. Ich möchte auch Live-Demo machen, also mit App-Clip-Code und auch App-Clip gebrandet für die Konferenz, also so, dass man vielleicht erstmal ein Produkt sieht, und dann habe ich mir überlegt, kleines Goodie, was Witziges zu machen, so dass halt alle, die in der Audience sind, ein iPhone rausnehmen können, App-Clip scannen, App-Clip laden. Und da habe ich mir überlegt, man könnte so einen Spaß machen wie Wunderkerze oder wie ein Feuerzeug auf der.
Ja, das ist ja geil. Ja.
Und dass du dann auf einmal 50, 100 Leute und alle haben denselben Bildschirm. Also,
ja, das finde ich total cool, weil also das erste Mal, dass ich einen App-Clip in the Wild gesehen habe, war tatsächlich auch in Turin. Da war ich dann vor ein paar Jahren, bin ich da aus dem Hotel rausgelaufen, dann einfach auf einen von diesen Plätzen, hol mein Telefon raus und auf einmal so, zack, hier ist ein App-Clip zu diesem Platz. Und ich so, krass, das erste Mal, dass ich so einen sehe. Und dann machst du den auf und dann erklärt er, was das für ein Platz ist und so. Und ich so, das ist ja richtig super.
Ich habe das auch mal, also Porto, glaube ich, gesehen, dass da für irgendein Ticket buchen. Die haben halt einen Location-App-Clip gehabt, dass du bei irgendeiner Kirche, die du dir angucken konntest, konntest du über, das habe ich halt über dieses Siri Suggestion Widget, kommt dann irgendwie so, hey, hier, guck mal.
Genau. Ja, aber das ist ja eine total super Idee. Ich meine, wenn du sowas machst und der Clip sozusagen schon verfügbar ist und du den Leuten sagen kannst, ihr könnt übrigens Folgendes machen und dann wird der Clip aufgerufen. Wie geil ist das? Das ist die Demo, weißt du? Das ist irgendwie so, das ist eine total sticky Demo. Da werden die Leute noch irgendwie in Jahren sagen, ich war mal auf einer Konferenz, da hat der Typ irgendwie hier so einen App-Clip gezeigt und das war auf meinem Telefon.
Ja. Okay, dann bin ich da auf dem richtigen Weg.
Ja, absolut.
Muss ich jetzt nur mal weiter durchspinnen, was ich da mache. Also, weil einerseits will ich nicht zu viel, weißt du, der Kram ist halt, das muss halt released werden. Einerseits will ich nicht zu viel Smell in meine App reinbringen, weil es halt wirklich durch den App Store gehen muss. Und eigentlich will ich es nicht, will nicht, dass es Apple sieht und so weiter einfach. und ja, irgendwie muss ich das, sag ich mal, ich muss auch gucken, App-Clips müssen klein sein, ich kann jetzt nicht nötig Quatsch reinziehen, grafisch intensiv oder irgendwelche Frameworks, die mir sonst irgendwas animieren. Aber ja, eine Idee hatte ich schon, wie gesagt, hier, Feuerzeug, kleine Flamme anzeigen. Das Problem ist nur mit der Flamme, weil da hatte ich überlegt, geil, und dann irgendwie mit Accelerometer und dann könnte man, wenn das Telefon so ein bisschen tiltest, dann tiltet sich die Flamme. Blöd ist nur, im App-Clip hast du kein Core-Motion.
Ja, ist halt total also eingeschränkt.
fällt das schon mal flach, aber ich kann schon mal eine Flamme anzeigen. Also ich habe schon kurzen mir was zusammengeklickt mit Flamme anzeigen plus Feuerzeug. So.
Aber das ist ja halt eben auch ein ganz gutes Learning, ne? Ich meine, du kannst ja so machen, dass du sagst, so hier, mach mal den App-Clip auf und dann ist da eine Flamme und dann sagst du, so, und jetzt wollen wir das ganze Ding mal animieren. Und dann nächste Folie, Sad Face Emoji und dann sagst du, geht aber leider nicht, weil ich den Accelerometer nicht auslesen kann.
Ja gut, App-Clips haben mehr Limitierungen als das Accelerometer, aber
ja, genau, aber das könnte dann sozusagen so die Brücke sein, um über all die anderen Limitierungen zu sprechen.
Mhm. Ah, gute Idee. Schreibe ich mir auf. Jetzt noch, du hattest gesagt, was war das für eine Software? Craft? Draft?
Craft. C-R-A-F-T. Das ist eine Notiz-App. Also sehr ähnlich wie Notion, aber halt alles nativ. Mhm. Sieht echt super gut aus.
Also einfach eine Notizen-App.
Nein, einfach nur ist, also das coole Feature von Craft ist, dass du in den Dokumenten die Sachen modellieren kannst. Ja, also stell dir vor, du schreibst jetzt irgendwie eine Outline und schreibst da deine Überschrift rein und dann schreibst du die ganzen Unterpunkte und dann sagst du, okay, jetzt habe ich diese Unterpunkte ausdefiniert, jetzt will ich das mal wegklappen und dann kannst du den Text, den du zusammenfassen willst, sozusagen markieren, sagst, gruppier das bitte und dann wird es in dem Moment, wird es unter diese Überschrift zusammengefasst und deine ganzen Bullet Points sind auf einmal ein Subdokument davon. Dann kannst du dann da reingehen, kannst in dem Subdokument weiterschreiben, kannst da irgendwie Ressourcen reinziehen und kannst auch da nochmal zusammenfassen und weiter zusammenfassen und weiter zusammenfassen und kannst dann aus diesen einzelnen Subdokumenten dann wieder Masterdokumente machen. Also das ist irgendwie mindblowing. Also meine dicke Empfehlung, sich das Tool mal anzuschauen, vor allem, weil es halt eben einerseits nativ ist und andererseits halt auch offline richtig gut funktioniert und super geil synchronisiert. Also du machst irgendwas auf deinem iPhone und siehst es in dem Moment auf deinem Mac. Also echt fast keine Latenz.
Ja, also dann werden die kein CloudKit benutzen.
Nee. Ziemlich sicher nicht. Die benutzen, ich habe auch am Anfang gedacht, die benutzen halt tatsächlich alles native UI-Elemente. Mhm. Stimmt aber gar nicht. Also alles ist schon echt nativ, aber die benutzen, die gehen sozusagen eine Ebene tiefer und haben dann auch erklärt, warum sie es machen, weil sie sagen, so nur so können wir da erreichen, dass alles halt butterweich animiert wird und dass du alle UI-Elemente zur gleichen Zeit zum Beispiel rausfahren kannst, wenn der Benutzer in Fokus-Mode reingeht und so. Da gibt's auch in dem The Pragmatic Software Engineer Podcast hat der Typ den CEO von der Firma mal interviewt, der ist zufälligerweise sein Bruder, witzigerweise. Und das ist wirklich eine total krasse Geschichte. Also echt, echt geiles Tool.
Also ich bin meistens, also ich nutze Notion auch beruflich mit meinen Freelancern. Mhm. Persönlich nutze ich meistens Notes, also Apple Notes. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin, wie du hier siehst, ich kann hier auch zusammenklappen in unserem Dokument. Also man muss, Notes hat echt viel drin, man muss es auch nochmal lernen und sich damit auseinandersetzen. Aber ja,
also Software. Die Reminders-App übrigens auch, ne? Also irgendwie.
Ja, ja, die können brutal
viel. Die können viel mehr, als die meisten Leute denken.
Ja, ja, ja. Das stimmt. Also das ist aber auch jetzt, ich meine, vom, wo sie gestartet sind, x Jahre her, da ist ja jedes Jahr irgendwie was dazugekommen. Also ich meine, auch letztes Jahr ist ja, glaube ich, Reminders im Kalender dazugekommen. Zum Thema Software. Also wir hatten jetzt Craft. Keynote nutzt du.
Genau.
Ich hatte noch irgendwie als Fragezeichen aufgeschrieben, Google Slides nutzt du wahrscheinlich nicht.
Doch, tue ich auch. Aber mein Liebling ist Keynotes. Also weil es ist einfach so, es ist halt, Keynotes ist viel einfacher zu bedienen, finde ich. Es ist mächtiger. Man kann mehr damit machen und es ist einfach, es fühlt sich gut an, das Tool. Also ich fühle mich, also sowohl beim Erzeugen der Folien als auch nachher beim Abliefern der Präsentation fühle ich mich bei Keynote einfach gut aufgehoben und fühle mich wohl und deswegen ist es mein Tool der Wahl. Also ich habe früher natürlich mit PowerPoint gearbeitet, als ich sozusagen noch auf der Windows-Plattform war. Ich habe jetzt immer mal wieder mal so geschaut, was PowerPoint kann, ne? Weil ich habe vor 2 Jahren auf der Swift Heroes einen Vortrag gehalten, wo es tatsächlich darum ging, so wie man mit Keynote Präsentationen baut. Ne? Der Vortrag hieß One More Thing, How to Build Insanely Great Presentations with Keynote. Und ein Teil davon war halt eben auch, wie man mit diesen mathematischen Operationen arbeiten kann, um solche Objekte zu bauen, die über das hinausgehen, was so im Standard mit drin ist. Ne? Und ich bin auf die Idee gekommen, weil ich für eine Videoserie, die wir gemacht haben, mal solche Custom Diagrammelemente gebaut habe, wo du zum Beispiel so einen abgerundetes Rectangle hattest, wo oben so eine Ecke ausgeklappt war, um sozusagen so ein Dokument darzustellen und so ähnliche Sachen oder wo so ein Tag drüber geklebt war. Und dann habe ich gedacht, da muss man mal gucken, was man da sonst noch mitmachen kann. Und habe dann auch mal geguckt, wie das Ganze so mit PowerPoint geht und war wirklich überrascht, wie mächtig PowerPoint so in dem Bereich ist. Also wenn man jetzt so mathematische Operationen mit Objekten machen will, da ist PowerPoint teilweise echt besser als Keynote, aber ich würde PowerPoint trotzdem nicht verwenden.
Okay. Jetzt noch, nutzt du andere Tools, sowas wie ein Presenter oder Laserpointer oder?
Ja, also ich habe einen Clicker, der auch immer heiß begehrt ist. Es vergeht keine Konferenz, wo nicht wenigstens einer kommt und sagt, Peter, kann ich da einen Clicker ausleihen? Und dann gebe ich natürlich immer gerne her, weil er ja auch immer wieder zurückkommt. Ich habe diesen Logitech Presenter Plus, glaube ich, weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist so ein echt wertiges Aluminium-Gehäuse und der funktioniert richtig gut. Der hat so ein paar coole Features, die aber ehrlich gesagt gar nicht so toll sind. Also ich habe das mal erlebt, Xiaomi Charlie hat den auch und eins von diesen Features ist, dass der hat so einen Accelerometer drin und du kannst so eine Taste auf dem Ding drücken und dann erscheint auf deinem Bildschirm so ein Leuchtkegel sozusagen. Also es wird sozusagen, der ganze Bildschirm wird abgedunkelt und nur dieser Bereich wird so hell erleuchtet. Und damit kannst du dann auf den Folien auf bestimmte Bereiche hinweisen. Oder du kannst sagen, nee, ich möchte lieber einen Laserpointer haben. Und am Anfang dachte ich, was für ein geiles Feature. Und das war auch wirklich einer der Punkte, warum ich mir dieses Teil gekauft habe. Und dann habe ich aber nachher als Beobachter, als Audience sozusagen gesehen, das ist gar nicht so toll. Also es ist eher irritierend. Und ich macht es dann lieber so, dass ich die Sachen, auf die ich hinweisen will in den Folien, dann mit so einer Outline versehe, genauso wie Apple das auch macht. Einfach so ein Rahmen um die Stelle im Code, die du hervorheben willst. Und dann ist es halt mit eingebaut, ist in deinem Narrativ mit drin. Das heißt, du musst halt eben auch wirklich die Sachen halt alle einbauen, auf die du hin willst. Und wenn du irgendwas erklären willst, was da nicht gehighlightet wird, dann gute Nacht, weil meistens hast du dann eine riesen Leinwand, vor der du stehst. Und wenn du davor stehst und zeigst so, ey, hier oben könnt ihr sehen, die Leute wissen gar nicht, wo du hinzeigst.
Ja, verstehe. Also besser, man macht's vorher und
genau.
Habt's geskriptet, bevor man selber irgendwie rumzeigt.
Genau.
Du kennst dann Flipper Zero, den kann man auch als Presenter nutzen. Und das werde ich wahrscheinlich auch machen, weil das natürlich
das irgendwie ist ja geil.
Bluetooth und ich als NFC-Nerd, ich meine, das Ding kann ja auch NFC, deswegen habe ich es auch mal gekauft. Und ich habe es mal ein bisschen zwischenzeitlich als Garagentoröffner genutzt.
Ich wollte gerade fragen, benutzt du das Teil dann auch, um dein Hotelzimmer damit aufzumachen?
Muss ich gucken. Ich werde es auf jeden Fall mitnehmen. Bis jetzt war es immer ein lustiger, also ich erinnere mich noch auf NS Bain haben wir es benutzt, um als wir in den kleinen Gassen waren, zum Wein trinken, um alle Fernseher auszuschalten. War dann witzig oder man kann den Leuten ja immer demonstrieren, was Apple eigentlich für einen Bug hat mit Bluetooth-Spam, dass du diese ganzen Pairing-Dialoge von AirPods und Apple TV und was da alles so das System kann, weil das ist ja eigentlich ungeschützt. Einfach so ein Broadcast, den du machen kannst und dann mal alle iPhones in der Gegend triggern kannst. Genau.
Okay, da hast du mir jetzt noch ein paar Gründe geliefert, mir so ein Teil doch nochmal anzuschaffen.
Ich habe jetzt auch, da gibt es anscheinend Konkurrenzprodukte, die aber nicht, also die cool sind, aber nicht ganz so cool wie das Flipper. Aber ja, Flipper, ja. Da gibt's, die haben, die Jungs dahinter machen ja auch ein neues Tool, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass man sich oben auf seinen, ja, wie so ein On-Air-Sign machen kann. Das habe halt komplett an deinen Rechner geknüpft ist. Das heißt, du sitzt in deinem Office irgendwie mit anderen Leuten und die sehen dann so, oh, der ist in einem Call oder,
ja,
er kann cool, verschiedenste Dinge. Ich muss es nochmal raussuchen, aber es ist ein sehr, sehr cooles Device, auch mit Pomodoro und allem möglichen Kram. Also da ist nice. So viel eingebaut. Die Webseite ist unglaublich schön gemacht und man weiß auch, also die Leute, die hinter diesem Flipper stehen, die sind voll da drin.
Ja, geil.
Gut, jetzt noch, was mich noch interessieren würde, hattest du Mentoren, die dich zum Public Speaking irgendwie beraten haben oder?
Um, Also ich habe mehrmals schon mit ein paar Leuten zusammen einen Vortrag gegeben. Also unter anderem halt diesen ersten da, von dem ich dir erzählt habe. Mhm. Und ich habe aber an der Uni, also ich habe an der Nordakademie studiert, dual, und das war Wirtschaftsinformatik. Das heißt, ich habe meine Ausbildung sozusagen bei Lufthansa gemacht und dann an der Uni da studiert. Und da war so eine der Säulen neben den normalen Fächern dann halt nochmal so soziale Kompetenzen und Soft Skills. Und da haben wir auch Präsentationstrainings gemacht. Und das ist, glaube ich, so das einzige andere, was ich mal so als Mentoring oder so als Training in dem Bereich gemacht habe. Und ich habe einmal tatsächlich auch einen Kurs mit einer Sprachtrainerin hier in Hamburg gemacht, weil mir nämlich irgendjemand mal gesagt hat, du sagst dann dauernd in deinen Vorträgen nicht so, echt jetzt? Mhm. Und das hat mich voll fertig gemacht. Und dann habe ich die gefunden und habe mit der dann ein paar Sessions gehabt und die meinte irgendwie so, nö, finde ich jetzt gar nicht so. Und ich glaube, das hängt aber einfach auch, und das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, davon ab, ob du in dem Thema, über das du redest, wirklich drin bist oder ob du unsicher bist, ja. Und ich glaube, dass wenn man unsicher ist und nicht so weiß, wo geht die Reise jetzt hin, dass du eher dann Füllworte benutzt, und das kann man natürlich dann trainieren, sich das abzugewöhnen. Und wenn du wirklich weißt, was du willst und sozusagen so voll im Fluss bist, dann ist es eher so, dass du vielleicht eher noch Pausen einbauen musst und mal darauf achten musst, nicht die ganze Zeit nur im Vollgasmodus zu reden, sondern den Leuten auch wirklich mal so die Zeit geben musst, dass die mal nachdenken und das Gehörte verarbeiten können. Für dich ist es so, ich will jetzt zum nächsten Thema und ich bin total in dem Thema drin, ich bin so aufgeregt, euch von dem ganzen Zeug zu erzählen, aber die Leute müssen es verarbeiten, für die ist es ja alles neu.
Also du hörst dir deine Talks auch nachher an, um dich zu verbessern?
Ja, und am Anfang ist mir das auch total schwer gefallen, ne? Also am Anfang war es so, ich mag meine Stimme nicht hören, ich mag nicht sehen, wie ich mich da bewege oder stehe oder was auch immer. Und für den Job muss ich das ja machen. Also, weil das ja, wenn wir Videos aufnehmen, dann läuft es so, du schreibst ein Skript, du gehst ins Studio, du liest das Skript vom Teleprompter ab und dann kriegst du irgendwann die Aufnahme oder mehrere Aufnahmen, weil wir meistens zwei oder drei Takes machen, und dann kriegst du die Aufnahme und dann musst du das mit deinen Folien zusammenfügen und irgendwann kriegst du den ersten Rough Cut. Und in diesem ersten Rough Cut siehst du und hörst du dich die ganze Zeit und musst dich damit anfreunden, wie du dich anhörst und wie du klingst. Ja, das heißt also, ich sehe mich da die ganze Zeit. Und bei Konferenzvorträgen mache ich das auch, aber da gucke ich die meistens nicht komplett an, sondern halt nur bestimmte Teile, wo ich so denke, ah, okay, ich interessiere mich dafür, wie der Teil da gelaufen ist. Also, weil du ja dann vielleicht weißt, okay, da gab es irgendwie eine Unsicherheit oder da habe ich vielleicht irgendwas Dummes gesagt, müssen wir das vielleicht rausschneiden aus der Aufnahme oder was auch immer. Und dann gucke ich mir immer so Ausschnitte davon an, aber selten, dass ich es mal komplett anschaue. Mhm.
Weil, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich höre mir jede Folge meines Podcasts selber an. Einfach um zu hören, ob es gut ist und ja, wie sich's genau anfühlt. Nochmal Revue passieren lassen und selber Feedback dazu haben. Und ich habe auch so meine Sprechdinge wie und Dinge, die man immer wiederholt, dass man ständig genau sagt oder
ja. Gut, das ist mein Lieblingswort ist irgendwie. Ich weiß ganz genau, dass ich die ganze Zeit irgendwie sage, wenn ich mit Leuten rede.
Ja.
Aber es ist so, vielleicht könnte man sich das abtrainieren, aber es gehört ja auch zur Personalität, zur Persönlichkeit dazu. Mhm. Ne? Also ich höre gerade einen Podcast, vielleicht mal eine Empfehlung. Einer meiner Lieblingspodcasts ist der Alles gesagt Podcast von der Zeit, und da ist momentan eine Episode mit dem Typen von Online Marketing Rockstars, der OMR-Konferenz hier in Hamburg, Philipp Westermeier heißt der, glaube ich, und der hat auch eine ganz bestimmte Art zu reden und so seine Eigenarten, und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber das ist seine Persönlichkeit, ja, und so hat das jeder irgendwie, und das ist völlig okay. Ich glaube, das muss man sich jetzt auch nicht so abtrainieren. Ja, also vielleicht, wenn man so als Nachrichtensprecher dann da vor einer Kamera steht und zu Millionen von Leuten spricht. Aber dann liest du ja auch vom Prompter ab, ne? Mhm.
Machst du dir das, also wenn du jetzt schon sagst, Prompter, machst du dir wirklich, in Keynote gibt es ja auch dieses Notizfeld oder Presenter Notes, schreibst du dir dahin, was du sagen möchtest?
Das habe ich einmal gemacht und das auch versucht zu, also ich habe es bestimmt mehrmals gemacht und auch mehrmals versucht, aber ich kann mich halt noch ganz genau an einmal erinnern, wie ich das so auf einer Konferenz hier in Hamburg gemacht habe und das war keine so gute Idee. Also ich habe es während der ersten paar Folien versucht zu machen, aber selbst wenn du da wirklich das versuchst zu kondensieren auf die Top-Schlagpunkte, die du besprechen willst auf dieser Folie und selbst wenn du den Text richtig groß machst, das ist so schwer, das zu lesen und sich da drauf zu beziehen, ich komme damit nicht zurecht. Also ich mache das höchstens dazu, um mir während des Produzierens der Folien Gedanken darüber zu machen, was ich ungefähr sagen will und dann auch eher so in Stichpunkten und sozusagen durch die Beschäftigung mit dem, dass es mir einmal durch den Kopf geht, ist es irgendwo abgespeichert und ich kann es dann wieder aufrufen, aber eher nicht so als ich lese das da ab oder ich ziehe mich da drauf, das irritiert eher. Also ich gucke auf die Folie und sehe, was kommt da jetzt? Und dann rede ich dazu.
Weil, also ich habe jetzt gemerkt, ich mache das gerade, dass ich so mir in meinen ersten Folien einfach mal nur um mich zu ordnen, wie will ich den Übergang von einem zum anderen machen, was macht mehr Sinn. Mhm. Also dass ich das einmal so im Kopf durchspiele, okay, wie könnte es funktionieren? Aber ja, gut, vielleicht ein Hinweis, dass ich es dann zum Durchspielen vielleicht machen sollte oder könnte. Aber dann wahrscheinlich on stage mich auf meine Intuition verlassen sollte.
Und ich denke mal, dadurch, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt und da durchgegangen bist, hast du es ja dann auch sozusagen eingeübt, ne? Und ich denke mal, auch wenn ich das jetzt vielleicht in den meisten Vorträgen selber nicht gemacht habe, es ist durchaus eine gute Idee, mal den Vortrag Probe zu halten. Und selbst wenn es nur ist, du stellst dich in dein Zimmer und stellst dich auch wirklich hin, um auch deinen Körper zu aktivieren und guckst dir deine Folien an und tust so, als ob da jemand wäre oder packst dir irgendein Maskottchen rein, irgendeine Quietscheente und erzählst
oder dir dann sich sozusagen selbst sogar dabei filmen.
Ja, genau. Und hältst den Vortrag zur Probe und dann tust auch so, als ob du nicht abbrechen kannst. Ne? Also gehst, ja, also nicht irgendwie abbrechen, so nach dem, oh Mist, das muss ich anders schreiben oder hier will ich nochmal eine Erinnerung machen, sondern wirklich durchziehen, als ob es das echte Ding wäre und dann hast du das irgendwo auch, glaube ich, so in dem Teil des Gedächtnisses abgespeichert, den du dann wieder aufrufen kannst.
Machst du auch irgendwie irgendwelche Übungen, Atemübungen, Artikulationsübungen, irgendwie so in die Richtung, Stimmvariationen?
Habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Da hatte ich ein auch echt gutes Audiobuch zu dem Thema von einer Nachrichtensprecherin mal gehört. Und die hatte so eine Übung, wo sie gesagt hat, so, wie heißt es noch, der Schaukelaffe oder Affenschaukel, wo du im Prinzip deinen ganzen Körper abklopfst, also gehst irgendwo hin, wo dich keiner beobachten kann. Sie sagte dann so, gehst auf Toilette, machst die Kabine zu und dann streckst du dich aus und klopfst deinen Körper von oben bis unten ab, ne, von oben vom Brustkorb bis runter zu deinen Zehenspitzen und dann wieder zurück, um sozusagen den Blutkreislauf in Gang zu bringen. Und
also das jetzt kurz vor dem Talk, oder?
Mhm, okay. Genau. Und um dich wirklich so körperlich zu aktivieren, man kann auch hoch und runter springen oder sowas, also wirklich mal, um einmal den Kreislauf mal wirklich so hoch zu pumpen. Und die Idee ist jetzt nicht so sehr, dass du wach wirst oder so, sondern dass dein Körper einmal so hochgefahren wird, um so in diesen körperliche Aktivität, Stressmodus einmal reinzukommen, also sozusagen diesen Fluchtreflex einmal sozusagen anzutriggern, weil das ist ja oftmals so die Problematik, du stehst dann auf der Bühne und irgendwie guckst in diese ganzen Leute rein und denkst so, die wollen nicht alle auffressen, ja?
Ja.
Was ja gar nicht so ist. So, und wenn du das sozusagen vorher einmal so vorweggenommen hast, dann ist dieses Problem eigentlich gar nicht mehr so groß und du hast dann auf der Bühne eigentlich gar nicht mehr so große Probleme oder halt kommst weniger hinter den Atem und so. Aber das ist genau halt, bevor du halt paar Minuten, bevor du auf die Bühne gehst.
Also ich hatte ja überlegt, vielleicht kurz zu meditieren, 5 Minuten vorher. Jetzt weiß ich nicht, ob das vielleicht kontraproduktiv ist, dass man, wie du sagst, jetzt eher sich hochbringen oder in Stresssituationen kurz selber reinbringt, dass man dann danach, sag ich mal, den höchsten Stresspunkt schon hatte und sich weniger gestresst fühlt. Aber gut, werde ich nochmal nachlesen. Vielleicht kannst du mir den Link zu dem, was war das, ein Hörbuch?
Das war ein Hörbuch, genau. Ja, schicke ich dir auf jeden Fall. Also, ich habe es gerade gefunden. Ich rede, Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht. Und die hat, glaube ich, 2 Hörbücher, genau. Es gibt Ich rede und Ich rede 2. Mhm. Und Ich rede 2 ist spontan und humorvoll mit täglichen, wie heißt es hier weiter? In täglichen Kommunikationssituationen. Aber es ist definitiv auch sinnvoll für Public Speaking. Also es geht jetzt nicht nur irgendwie um, wie rede ich in einer alltäglichen Gesprächssituation, sondern auch für Public Speaking ist es gut.
Also ich bin auch vor ein paar Monaten auf einen YouTube-Channel gekommen, der macht auch coole YouTube-Shorts. Win Giang, ich weiß nicht, ob du den kennst, heißt Ask Win auf YouTube. Mhm,
ja, genau.
Super Dude. Also dem sein Content ist einfach richtig geil, voll auf Speaking, Public Speaking, Körpersprache, wie man seine Punkte rüberbringt, wie man einfach gut auf der Bühne ist oder gut vor anderen Menschen überzeugend wirkt und so weiter. Und wie einem, der macht das auch als Kurse, also so verdient er seine Kohle, der macht Kurse, ja. Wo er das macht und haut halt alles Mögliche auf YouTube raus. Und ich bin auch irgendwie über Shorts auf den gekommen. Und
ja,
wenn man da irgendwie cool mal kleben bleibt, dann wird einem ja da immer mehr vorgeschlagen.
Der Algorithmus scheint zu funktionieren, ne?
So, jetzt noch, wir hatten vorher, weil ich jetzt so in unserer Shownotes, wie gehst du mit Lampenfieber um? Weil wir sind jetzt so gedanklich, wir haben jetzt schon über einiges geredet, aber gedanklich bin ich jetzt kurz vor meinem Talk. Und wenn ich mir das gedanklich schon vorstelle beim Einschlafen, werde ich schon ein bisschen unruhig manchmal. Aber ich meine, das ist, ich krieg schon Lampenfieber nur beim darüber nachdenken. Wie gehst du mit Lampenfieber um?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich tatsächlich auch manchmal so die Situation hatte, dass ich vorne auf der Bühne stand und gemerkt habe, dass ich hinter den Atem komme. Ne? Also du redest und dann auf einmal vergisst du zu atmen und hast zu wenig Luft und der Satz ist noch nicht zu Ende und dann bringst du den Satz zu Ende und dann machst du einen tiefen Atemzug und dann wird das Ganze nur noch schlimmer. Ja? Mhm. Und wenn du sowas merkst, dann glaube ich, musst du halt einfach deinen Satz verkürzen und dann einmal durchatmen. Du kannst ja auch irgendwie sagen, muss mal einen Schluck trinken und keiner wird irgendwie schlecht denken oder so. Ne? Das ist generell eine Sache, die man sich irgendwie immer so im Hinterkopf behalten muss. Die Leute, die beurteilen dich ja nicht. Das ist ja jetzt nicht irgendwie wie in der Schule, wo du in der Prüfung bist und du musst da irgendwas abliefern und nachher kriegst du eine Note dafür, sondern die Leute kommen da hin, die wollen was von dir hören, die sind interessiert an dem, was du zu erzählen hast und die wollen, dass du erfolgreich bist. Mhm. Und niemand will dir, also ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwer jemand was Böses wollte oder so. Ja, also im schlimmsten Fall sind die Leute desinteressiert. Ja, das ist das Allerschlimmste, was dir passieren kann, sozusagen, dass sie vielleicht rausgehen. Aber selbst das ist ja halt nicht schlimm und deswegen muss man sich einfach da in dem Moment.
Wird immer irgendwer rausgehen, jetzt auch nicht wegen dir, sondern weil halt, genau. Ich krieg einen Call oder ich muss
machen. Genau, eben und deswegen muss man sich davon einfach, und ehrlich gesagt, du wirst es wahrscheinlich überhaupt gar nicht mitkriegen, ja, weil du irgendwie total im Fokus bist. Mhm. Und ich glaube, was mir hilft, also es, um das auch nochmal zu sagen, bei mir ist es auch immer noch so, dass mein Puls hochgeht vor dem Vortrag. Aber das ist voll krass. Also das ist wirklich irgendwie so, du denkst so, oh, ich habe das schon so oft gemacht und das ist doch irgendwie, und ich kenne ja auch die Community und das hilft dir auch, wenn du dann die anderen Speaker kennst und so. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es ein Speaker-Dinner gibt, ne? Irgendwie, das wird ja meistens vorher gemacht, damit man sich untereinander schon mal so ein bisschen kennenlernt und dann weiß, ah, okay, das sind jetzt sozusagen, ist meine Crew und die stärken mir den Rücken und das supportet einen ja auch, ne? Mhm. So. Und es ist aber trotzdem immer noch so, und Apple Watch sei Dank, sieht man es ja jetzt auch, dass du dann irgendwie so siehst, so Ruhepuls ist irgendwie 60 oder so irgendwas, und dann sitze dann da vor meinem Vortrag und weiß, okay, ich bin als Nächster dann da und guckst auf die Uhr und denkst so, was, über 100 gibt's ja gar nicht, ne? Und ist einfach so. Und da gibt's, was mir hilft, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass ich tatsächlich einfach nochmal, bevor mein Vortrag anfängt, einfach nochmal rausgehe. Ne? Irgendwie so, alles ist fertig, ich bin verkabelt. Und je nachdem, ob ich jetzt sozusagen der erste Vortrag nach der Pause bin oder nicht, aber meistens ist ja irgendwie so ein kurzer Übergang da, gehe ich einfach nochmal kurz raus und wieder rein. Oder wenn es sozusagen so eine Kinobestuhlung ist, gehst du einfach nochmal hoch und noch einmal runter, ne? Während die Leute irgendwie so reinkommen. Wenn die jetzt alle schon sitzen und sozusagen warten, bis du da drauf anfängst, dann wäre es natürlich komisch, ne? Aber während die Leute reinkommen, gehst du einfach nochmal hoch und nochmal einmal runter. Fertig. Und das hilft total, auch irgendwie sozusagen von oben nochmal auf die Bühne runter zu gucken und zu sehen, ah, ist alles total klein da unten, ja. Also du bist dann sozusagen so eine Art Plemo-Figur und ganz, ganz klein. Und das hilft einfach auch nochmal, das Ganze in Perspektive zu setzen und einfach auch nochmal diese, dass du deiner Aufregung sozusagen auch eine körperliche Aktivität gegenübersetzt und dass du sagst, deinem Körper sagst, ist ja alles okay, dass du jetzt aufgeregt bist, weil wir sind ja jetzt diese Treppe da hoch und runter gegangen, ne? Da geht ja der Puls auch mal hoch, mein Lieber. Und dann ist die Sache wieder in Ordnung, ja. Und das hilft mir dann halt dabei. Und ich glaube auch, was einige Konferenzen halt machen, dass sie vorab dann halt so ein Mini-Interview nochmal machen. Das soll ja auch dann halt dazu helfen, dass du so ein bisschen eingegroovt bist.
Also kurz vorm Vortrag, oder?
Genau. Also das ist bei Swift Heroes machen die das immer so, ne? Dass dann halt im Prinzip dann halt einfach nochmal so eine Gesprächssituation da ist und man dann halt sozusagen zwischen zwei Personen, die sich auf Augenhöhe begegnen, dann halt miteinander redet und die Audience ist halt zufälligerweise mit dabei und dann gibt's einen kurzen Cut und dann geht's los. Das hilft total.
Also du meinst, auf der Bühne wirst du kurz interviewt?
Genau.
Okay. Ja, also ich muss zum Thema Lampenfieber, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt schon die 55. Folge des App Store Tagebuchs aufnehme, mit verschiedensten Gästen und mit Podcastern, bin ich doch immer noch kurz aufgeregt. Oder auch wenn wir in die Konsare reinreden, also gar nicht live sind, sondern es ist irgendwie immer da, so dieses ich muss performen.
Ja, aber das ist ja auch gut, ne? Also ich meine, es wäre ja schlimm, wenn du jetzt, wenn es dir sozusagen am allerwertesten vorbeigeht, ne? Irgendwie es demonstriert ja, dass du involviert bist, dass du dich drum kümmerst, dass es dich wirklich, dass es dir nahe geht und das ist gut.
Ja.
Du bist alert, sozusagen, ne? Also dein Körper produziert ja sozusagen dann diese Situation, dass er dich so in den Zustand der höchsten Aufmerksamkeit reinbringt. Und das, glaube ich, ist einfach auch voll gut, ja. Also ich glaube, es wäre für deine Performance als Vortragender schlecht, wenn dein Körper irgendwie runterfahren würde und sagen würde, du bist alles groovy hier, alles locker und suche, fährt den Puls runter und du bist dann erstmal, stehst dann da vorne und musst dich erstmal irgendwie so in Schwingung bringen, damit du da überhaupt irgendwie in dem Thema bist, ne? Ganz im Gegenteil, so ein bisschen Adrenalin hilft dabei zu fokussieren und ich glaube, dann kannst du einfach eine gute Performance abliefern. Mhm.
Jetzt noch, wir sind jetzt schon kurz vorm Ende der Sendung, würde ich sagen, noch zwei, drei Punkte, die ich abfragen möchte. Machst du Live-Demos? Also haben wir ja schon gehört, dass du das improvisationsmäßig gemacht hast, aber sonst eigentlich nicht.
Doch. Also ich versuche womöglich immer Live-Demos einzubauen.
Da ist ja auch die Gefahr, dass was richtig schief laufen kann. Ich meine, Apple hat das ja auch eine Zeit lang gemacht, bis dann Steve Jobs sagt, macht jetzt alle euer WLAN aus.
Ja, genau.
Aber gut, das sind ja vielleicht auch die Momente, die, ich denke mal, das ist ja ein historischer Moment geworden, sag ich mal, in Apple-Geschichte. Und historische Momente auf Apple-Keynotes gibt's jetzt eigentlich nicht mehr, außer, dass sie was komplett grob verkacken oder, wie war das mit diesem Video, wo sie alle möglichen, künstlerischen Sachen einstampfen?
Weißt du,
war das noch mit Apple Intelligence, was sie dann als auch irgendwann gepult haben?
Ja, genau. Naja, oder das eine Mal, wo der Livestream irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat und man nur irgendwelche japanischen oder chinesischen Schriftzeichen im Stream gesehen hat oder so. Ja, nee, das stimmt schon. Also Live-Demos auf jeden Fall, wenn sich's anbietet, ne? Mhm. Und ich finde, die lockern das Ganze halt einfach auf, ne? Und ich mache das meistens so, dass ich dann von der Demo dann auch eine Aufnahme habe, ne? Also dass man dann sagen kann, okay, aus welchem Grund auch immer funktioniert es jetzt hier nicht, dann habe ich auf jeden Fall eine Aufnahme, die ich zeigen kann, und dann sind die Leute nicht enttäuscht. Aber mittlerweile ist es eigentlich meistens so, dass das WLAN an den Konferenzen gut und stabil ist und das alles funktioniert, und dann ist das eigentlich auch kein Thema.
Weil, also eben jetzt noch zu, ich bin der letzte Vortrag an dem Tag, weil also ich schließe die Konferenz ab sozusagen. Ah. Ich weiß auch, dass ich in dem größten Raum bin, was natürlich nochmal ein bisschen den Druck erhöht. Und wie gesagt, ich möchte Live-Demo machen mit AppClip, der auf dem lokalen Internet basiert. Also das heißt, alle Leute müssen hämmern auf Apple-Server ein, oder sag ich mal, 50 Leute wollen einen AppClip, oder lass es mehr sein, ich weiß gar nicht, wie viele da sind. Aber lass mal 100 Leute ziehen sich alle den AppClip, der ist mindestens 10, 12 Megabyte in komprimierter Size. Oder ein bisschen weniger sogar. Und ja, davon hängt es natürlich ab, dass es funktioniert. Mein Talk wird wahrscheinlich nicht schlechter, wenn es nicht funktioniert. Also nicht funktionieren würde, wenn ich meinen Spaß mit Feuerzeug oder Wunderkerze machen möchte. Aber ja, wir werden es sehen. Ich hoffe, dass alles glatt geht. Und deswegen werde ich mir auch nur einen einfachen Case ausdenken und nicht noch. Ich hatte noch irgendwie überlegt, könnte man, ja, ich will nicht zu viel Spaß einbauen, dass ich noch sage, ich könnte irgendwas auf meinem Rechner machen und dann passiert was auf dem Telefon, aber dann muss ich wieder auf meinen Server vertrauen und also ein Kram.
Ja.
ich will es nicht übertreiben. Jetzt noch, um jetzt mal virtuell deinen Talk abzuschließen, wie gehst du? Also es gibt ja Konferenzen, wo dann am Ende noch irgendwie Q&A ist. Mhm. Wie gehst du mit Fragen um oder halt Feedback der Leute oder halt auch Fragen, auf die du keine Antwort vielleicht in dem Moment hast?
Ja, die einfache Antwort auf eine Frage, wo du keine Antwort hast, ist, weiß ich jetzt nicht, muss ich mal nachschlagen, komm später nochmal zu mir nach dem Vortrag. Mhm. Oder auch wenn du manchmal ist es ja so, dass jemand eine Frage stellt und du kannst die Person einfach nicht verstehen. Mhm. Also, weil die Akustik schlecht ist oder weil
Akzent
und was auch immer. Und dann kannst du natürlich nochmal nachfragen, ob sie es nochmal erklären kann, und dann hoffentlich verstehst du es dann. Wenn nicht, musst du sagen, tut mir leid, hab die Frage nicht verstanden, aber komm gerne nach dem Vortrag zu mir und dann können wir nochmal persönlich sprechen. Also das ist das Einfachste, ne? Also ich meine, es ist in dem Moment für die Person ja einfach auch eine unangenehme Situation und indem du die dann halt so ein bisschen abfängst, ist es für alle Beteiligten irgendwie gut. Und genau, zu sagen, ich weiß es nicht, ist eine perfekt akzeptable Antwort. Jeder weiß, dass wir nicht alle alles wissen können, selbst wenn es um jetzt dein Thema geht. Und oftmals ist es ja einfach so, dass die Leute dann irgendwelche Fragen fragen, die vielleicht über das Thema hinausgehen oder was ganz anderes sind oder dass sie es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben sie irgendwas nicht richtig verstanden. Ne? Also das kann ja auch alles sein. Und dann würde ich einfach sagen, lass uns einfach nachher treffen und dann irgendwie darüber nochmal sprechen. Ansonsten rein prinzipiell, also ich verstehe, warum Konferenzen gerne Q&A machen, einfach um den Leuten die Möglichkeit zu geben, dann nochmal zu fragen. Und ich habe auch festgestellt, dass es besser läuft, wenn die Leute nicht selber ans Mikrofon gehen, sondern im Prinzip dass eine Chat-Plattform benutzt wird oder Slack sozusagen und sie während des Vortrags ihre Fragen schon reinstellen können und dann der Session-Moderator die Fragen dann vorliest, weil der hat dann ein vernünftiges Mikrofon, der ist nicht so aufgeregt, um die Frage zu stellen, der hat idealerweise keinen starken Akzent und kann dir im Notfall die Frage sogar zeigen auf seinem Bildschirm und so und dann ist das alles viel, viel einfacher, ne?
Jetzt noch, weil ich hatte auch von, jetzt muss ich es gerade gucken, von Deeptish Swift hat auch einer einen kurzen Blog-Eintrag geschrieben, wie er auch das erste Mal Public Speaking gemacht hat. Und von dem habe ich so eine leichte Horror-Story gehört, dass er irgendwie Kopfschmerzen bekommen hat. Mm. Ich habe mir auch seinen Talk kurz angeguckt und man sieht's ihm nicht an, aber er meint, er hat sich nicht gut gefühlt und er musste auch nach dem Talk dann gehen und aufs Hotelzimmer sich, weiß ich nicht, entspannen. Mm-hmm. Ist dir schon mal sowas passiert, dass du dich nach dem Talk nicht gut gefühlt hast? Und muss es gehen?
Nee, im Gegenteil. Also es ist meistens dann bei mir sozusagen so der Sprechmodus aktiviert ist. Mhm. Und ich so total euphorisiert bin danach noch. Mhm. Aber klar, ich meine, das kann immer passieren. Ne? Also ich meine, irgendwie, du kriegst aus den komischsten Gründen Kopfschmerzen. Und das kann dir natürlich passieren. Oder aber ja, wie gesagt, mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Ich meine, kann ja sein, dass man persönlich zu Migräne neigt oder so und dann wird das vielleicht durch das helle Licht auf der Bühne getriggert oder so. Das wäre natürlich echt super unangenehm, ne, wenn du dann irgendwie das direkt in dem Moment, wo du dann da vorne bist, dann so voll den Kopfschmerzflash bekommst. Klar, da hat man dann keinen Einfluss drauf. Aber ich denke mal, ich meine, wenn bevor du da zusammenklappst, aus irgendwelchen Gründen auf der Bühne, würde ich vielleicht dann sagen, okay, lieber auf die Signale des eigenen Körpers hören und gegebenenfalls abbrechen und sagen, tut mir leid, Leute, mir geht's gerade nicht gut. Und dann hat da auch jeder Verständnis für. Ne?
Ja, ich habe den Talk jetzt auch gefunden, das ist von Jacob Sivan. Den kann man sich auch angucken. Und wie gesagt, ich habe Ding angeguckt und habe gesagt, ich sehe nichts. Und er hat sich selber nicht gut gefühlt. Leute haben ihm gesagt, alles war wunderbar. Aber das ist natürlich dann auch
genau, und das ist sozusagen das Extrembeispiel von in dir drin geht's ganz anders ab, als das wirst die Leute sehen. Ne? Also jetzt in dem Beispiel ging es der Person halt echt schlecht, ne? Und die Leute haben es trotzdem nicht gesehen. So, jetzt im Normalfall stehst du da vorne und dann geht in deinem Kopf wahrscheinlich so die ganze Zeit so, was denken die Leute über mich? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Oh nein, ich habe ein Wort verschluckt oder so. Ne? Irgendwie die ganze Zeit hast du sozusagen so diesen Backchannel, der in deinem Kopf da abläuft. Mhm. Da kriegen die Leute nichts von mit. Das ist ja alles in deinem Kopf.
Ja, und ich hoffe, dass mir das auch all die Vorbereitungen, die ich jetzt dank dir und dank Blogposts und anderen Talks angucken. Und ich habe auch ich habe auch mit Josh D. Holtz im Vorfeld auf, kennst du iOS Indie Dev Happy Hour, nee, iOS Dev Happy Hour.
Mhm, kenne ich,
ja, dort war er auch und dann habe ich auch irgendwie gesagt, ey, irgendwo kurz im Chat geschrieben, ich bräuchte Mentoring. Er hat auch sofort gesagt, ja, ich helfe dir. Und ja, ich werde auch nochmal mit ihm, jetzt wahrscheinlich nicht in dem Podcast reden, aber ihm einfach nur mal vielleicht meinen Talk präsentieren oder vielleicht mal ein halbes Stündchen mit ihm quatschen. Finde ich auf jeden Fall cool, dass er mir das angeboten hat. Und ich finde auch sehr nett von dir, dass du dich mit mir hier fast 2 Stunden zusammensetzt und ich dich aushorchen durfte.
Kein Problem.
Nachdem du jetzt über 100 Mal schon auf der Bühne standst. Aber gut, lass uns das App Store Tagebuch jetzt damit zuklappen und wie die Hörer dieses Podcasts wissen, gibt's am Ende das Framework der Folge. Und da hast du mir heute was mitgebracht, hoffe ich.
Und das ist jetzt eine ganz spontane Geschichte. Ich würde nämlich gern Markdown UI empfehlen. Mhm. Und das ist, ich habe das schon oftmals in meinen Vorträgen empfohlen. Man denkt ja immer so, oh ja, Markdown in Swift UI Anzeigen funktioniert ja out of the box. Stimmt. Größtenteils. Aber sobald du dann irgendwie kompliziertere Sachen drin hast, wie zum Beispiel Tabellen oder so irgendwas, dann geht das halt nicht mehr. Und Markdown UI ist so ein richtig super Ding. Das unterstützt, glaube ich, hier dieses GitHub-flavored Markdown sogar. Mhm. Und ist wirklich super mächtig, sieht super aus. Ich habe in all den Malen, die ich verwendet habe, kaum festgestellt, dass da irgendwelche Rendering-Fehler drin sind. Also das ist wirklich so ein Top-Teil, wenn man in irgendeinem UI Markdown darstellen will. Und ich habe das zum Beispiel eingesetzt in dieser Knowledge Base App, die ich auch schon in mehreren Vorträgen verwendet habe, wo du sogar in einer Siri-Antwort dann dieses Element benutzen kannst, um Markdown dann sozusagen in einer Siri-Antwort auf dem Bildschirm anzuzeigen. Also ist wirklich richtig gut.
Okay, klingt cool. Ich sehe es hier auf GitHub. Es heißt Swift Markdown UI, richtig?
Lass mich mal eben schauen. Markdown.
Gonzales Real.
Ja, genau. Genau, das ist das Richtige. Ja.
Perfekt. Perfekt. Und damit klappen wir das App Store Tagebuch zu. Ich danke dir vielmals, Peter. Ja.
Ciao. Ja, war mir eine Ehre. Ja. Bis bald.
Ciao. Okay, so, dann machen wir hier Stopp. Drückst du auch auf Stopp, bitte?
Ja.
App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico, Chiat und Holger. Schickt uns Feedback an feedback@appstore-tagebuch.de oder hinterlasst einen Kommentar auf appstore-tagebuch.de. Über eine Bewertung im iTunes Podcast Verzeichnis oder auf anderen Plattformen würden wir uns sehr freuen.